Herzlich willkommen zum Podcast von 30 Grad Handmade. Ich bin Claudia und ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. In der heutigen Podcast-Episode spreche ich mit Alexandra Grull über ihr politisches Engagement beim Bündnis 90 Die Grünen in Hagen. Wir schlagen den Bogen von ihrem konkreten politischen Engagement zu dem, was wir alle tun können. Dabei stellen wir auch die Frage, ob Handwerk oder DIY politisch sein kann und werfen am Schluss einen Blick auf die Tradwife-Bewegung, die ich persönlich sehr kritisch betrachte. Natürlich erzählt uns Alex auch etwas über ihr Projekt auf der Annäherung und am Ende teilt sie ihren liebsten Nähhack mit uns. Viel Spaß beim Hören! Zu Beginn ein bisschen mehr oder minder Hausmeisterei. Ich muss ja sagen, über Weihnachten und Neujahr erreichen mich immer total liebe Rückmeldungen von euch. Das macht mich immer so glücklich zu lesen, warum ihr mich hört, warum ich euch Freude bereite. Und dieses Jahr hat mich eine ganz besondere Nachricht berührt. Mir hat eine Zuhörerin geschrieben, dass wir sie mit unserem Podcast, und ich sage bewusst unserem, weil ihr seid Teil davon, durch ihre Krebserkrankung begleiten durften. Und das macht mich einfach super glücklich und alle anderen Nachrichten machen mich auch sehr glücklich. Dann hatte ich ja mit Grit im November besprochen, dass wir vielleicht dieses Jahr Socken von Ducati stricken. Und wir haben zu Beginn des Jahres die Ducati Socks Challenge ausgerufen, die jetzt am 15. Januar 2025 auf Instagram gestartet ist. Und auch hier war ich sprachlos. Also Grit und mein Instagram sind förmlich explodiert, weil so viele von euch und auch Leute, die uns noch nicht kannten, Lust haben, da mitzumachen. Also ich freue mich richtig. Das wird ein total schönes Jahr mit diesen Socken. Grit und ich gehen das ganz langsam an. Es gibt natürlich auch schon die, die ersten paar Socken fertig haben. Aber am 15. ist es jedenfalls mit dem ersten Meilenstein begonnen. Der geht 4 Wochen lang, kann man sich aus einem der vielen, vielen schönen Muster von Ducati eins aussuchen und überlegen, das möchte ich für die Challenge stricken. Und dann geht es am 15. Februar weiter mit der Wollauswahl. Ich werde hier im Podcast das immer so ein bisschen bei der Hausmeisterei mit erwähnen, wo wir da gerade stehen und so weiter. Wer auf Instagram ist, kann sich zusätzlich unter dem ersten Post bei uns oder bei mir, bei Grit, wem auch immer melden und sich zu einer Gruppe hinzufügen lassen und kann dann gemeinsam in der Gruppe sich austauschen, wer das gerne möchte. Da sind schon richtig viele Leute, aber ich muss sagen, es geht sehr diszipliniert zu. Also es ist wunderschön, dort den Austausch in dieser Gruppe zu sehen. Wir versuchen, alles zu den passenden Meilensteinen zu teilen. Also wer jetzt schon fertige Socken postet, den teilen wir dann natürlich, wenn die fertigen Socken gepostet werden, auch. Sodass sich quasi alle recht wohlfühlen können und Leute, die dem nur zugucken, auch kurz sehen, was ist denn jetzt eigentlich in diesem Monat bei dieser Challenge dran. Und dann, das habe ich, glaube ich, auch im Podcast mit der Grit angekündigt, habe ich ja bei diesem Projekt 1 Quadratmeter Leinen mitgemacht. Und es musste so kommen, wie es kommen musste. Hört ihr das? Ich habe 2 Tütchen bekommen, weil ich einfach 2 Tütchen aus Versehen bestellt habe. Und ich habe euch ja schon versprochen, wenn hier 2 Tütchen ankommen, dann werde ich die verlosen. Und da ich weiß, dass ganz viele von euch Instagram nicht so gerne mögen oder eben auch das ein bisschen versuchen zu reduzieren und zu vermeiden, habe ich mir überlegt, dass dieses Gewinnspiel diesmal über E-Mail läuft. Das heißt, ihr könnt mir eine Nachricht schicken bis zum 15. Februar unter kontakt@30grad-handmade.de, findet ihr auch auf meiner Website noch einmal, mit dem Betreff Gewinnspiel. Und ich würde mich total freuen, wenn ihr eure E-Mail reinschreibt, zu welchen Gelegenheiten ihr den Podcast hört. Und dann hüpft ihr in den Lostopf. Ich lose dann ganz, ganz klassisch aus. Wahrscheinlich hier mit, ich schreibe alle Namen auf den Zettel und hole dann raus und benachrichtige dann der oder die Gewinnerin auch per E-Mail. Und wenn ich darf, würde ich dann natürlich auch im Podcast das Ergebnis mitteilen. Dieses Gewinnspiel ist so, wie alle Gewinnspielteilnahmebedingungen immer sind, findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Ist keine Bauszahlung möglich. Ihr müsst über 18 sein. Gewinnspiel kann süchtig machen und dieses Gewinnspiel hat mit 1 Quadratmeter Leinen oder so gar nichts zu tun, sondern es ist einfach nur von mir aus. Ich trage hier die volle Verantwortung Und der Rechtsweg ist ausgeschlossen, eine Bauauszahlung auch, hatte ich glaube schon gesagt. Ja, lest den ganzen Text dann nochmal bitte auf der Website, wenn euch das interessiert. Aber ansonsten freue ich mich über eure E-Mails betreff Gewinnspiel. Und wenn ihr Lust habt, in die E-Mail reinzuschreiben, wann und wo ihr mich hört, würde ich mich besonders freuen. Und jetzt viel, viel Spaß mit dieser ganz besonderen Podcast-Folge. In diesen Zeiten kann es nicht politisch genug sein. Und deswegen rede ich mit Alexandra heute über Politik. Hi Alex,
Hi.
wir sind mal wieder in Bielefeld und nachdem ich ja letztes Jahr dich schon vor das Mikro kriegen wollte und es leider nicht ging,
Wo ich dann Corona hatte.
endlich dieses Jahr. Ich muss aber sagen, letztes Jahr, die sind alle ganz lieb für dich eingesprungen.
Das stimmt.
Also wirklich war ganz Zucker. Ich habe mich hingestellt, ich sag so, bräuchte ein paar Interviewpartner und zack, ich glaube fünf, sechs hatten sich sogar
Die
gemeldet.
sind insgesamt ganz lieb eingesprungen, weil ich ja so alles, was ich mache, dann an Orga hier vor Ort an einzelne Personen verteilt hatte, die das dann alle auch gemacht haben und mir immer per WhatsApp Rückmeldungen gegeben
Es
haben.
läuft.
Das war schön. Auf der anderen Seite war es natürlich wirklich merkwürdig, zu Hause zu liegen und zu wissen, hier ist Annäherung und ich bin nicht da.
Genau, das haben die Mädels echt gut gemacht. Und
Das
die
stimmt.
Aufgaben waren alle so verteilt, jeder hatte so seine Aufgabe und das ging ganz gut. Und irgendwie ist es vielleicht auch ganz gut oder entlastend zu wissen, man kann auch mal krank sein und man muss nicht, weißt du, so. Mir geht es manchmal so, dass ich dann denke, nee, ich muss, weil sonst keiner weiß Bescheid oder so. Genau, das ist vielleicht ganz gut zu wissen.
Genau, trotzdem überlege ich natürlich seitdem wirklich, was ist der Plan B so. Aber das ging halt wirklich nicht letztes Jahr so. Aber ja, ich fand es dann auch, also es ist ja auch ein Zeichen, dass es eine Gemeinschaft ist und dass jeder reinspringt und ein Teilchen macht und dann geht das eben auch, ne? Dann ist es auch nicht so viel Verein.
Ja, das stimmt. Jetzt hast du wieder alles alleine gemacht. Und wir lehnen uns wieder zurück und suhlen uns im Angenehmen.
Also zu sagen, es ist ein Selbstläufer, ist nicht ganz richtig, weil man doch in jedem Jahr irgendwie unterschiedlich hinterher sein muss, wie viele Leute mitkommen. Letztes Jahr waren wir ja 32, also ich weiß gar nicht, wie
Rappelvoll.
viel, also wir waren jedenfalls letztes Jahr sehr gut besetzt. Ich weiß nicht, da waren ja doch einige krank, nicht nur ich. So, und dementsprechend hatte ich halt dieses Jahr mit der gleichen Zahl gerechnet. Das sind wir jetzt nicht gewesen, so, und da muss man natürlich immer so ein bisschen hinterher sein. Ansonsten habe ich das jetzt auch so oft gemacht, dass es eigentlich nicht mehr ganz so viel Arbeit ist. Aber was dieses Jahr so ein bisschen, das habe ich auch in Schmitten schon gesagt, was ich total merke, ist, dass halt so viele andere Dinge gerade in meinem Leben los sind, dass tatsächlich die Organisation der Annäherung quasi immer, ja, das mache ich dann auch noch. Aber es ist nicht mehr so wie früher, wo, oh Gott, die
Oh Gott,
haben
die
die auch noch, ja,
Organisation.
genau, so, sondern es läuft irgendwie so nebenbei und dann denke ich so, oh ja, irgendwie Getränkeabrechnung für Schmidt, nee, die soll noch nicht raus. Aber ja, ist halt jetzt gerade mal so.
Ja,
Genau.
erzähl mal, was hast du denn bisher genäht und wo, was willst du noch nähen? Also, was sind denn die Pläne noch? Wir sind natürlich wieder klassischerweise am Samstagabend
Ja,
hier.
genau. Also ich habe einen Rock fertig gemacht, den ich in Schmitten angefangen hatte, wo tatsächlich nur noch der Bund oben fehlte. Aber ich habe tatsächlich die Kiste, die ich im November mit hatte zum Nähwochenenden, genauso wieder mitgenommen. Also dazwischen habe ich nichts genäht. Ich habe einmal angefangen, den Schnitt fürs Weihnachtskleid habe ich noch ausgeschnitten und einen Stoff rausgesucht und das war's. So, dann habe ich kurz entschlossen mit einem wunderschönen Stoff, der auf dem Tauschtisch lag, einen Tellerrock heute Morgen schnell genäht, weil ich irgendwie ein Erfolgserlebnis brauchte.
Der
Und
war wirklich schnell fertig.
ja,
Das
der
war
war
so, huch, guck mal, was das für ein schöner Stoff ist. Huch, ich habe schon fast einen Rock fertig. Huch, jetzt gehe ich noch schnell ein Bündchen kaufen und zack, war er fertig. Also so irgendwie so,
Ja,
ja.
also tatsächlich ist ja quasi keine Naht dran, weil ich ein
Nee,
so großes
Tellerrock.
Stoffstück hatte, dass ich einfach halt in der Mitte den Radius rausgeschnitten habe. Und das ist sozusagen ein Fokuhila-Tellerrock. Der ist nämlich vorne kürzer als hinten. Das ist Absicht. Und tatsächlich das Einzige, was genäht ist, ist der Gummibund, der dran ist, und die Naht halt unten, die Overlocknaht am Saum. Der ging wirklich sehr, sehr schön
Ja.
schnell und der war ja überhaupt nicht geplant. Was ich nämlich eigentlich seit Monaten vor mir her schiebe, ist ein Riesenprojekt. Ich fahre über Karneval nach Venedig mit einigen Freundinnen und will dafür ein Kostüm nehmen. Die Mondkönigin. Und habe auch schon ewig Material rumliegen. Also eigentlich wollte ich im November, aber am nächsten Wochenende schon dran. Und hatte mir das jetzt eigentlich so gedacht, dass ich den Schnitt an meiner Puppe drapiere und von da aus weiterarbeite. Aber meine Puppe hat sich leider beim Transport hierher in zwei Teile zerlegt und ließ sich irgendwie Freitag nicht mehr vernünftig zusammensetzen. So, und konstruieren flach auf Papier habe ich bis jetzt nicht wirklich gemacht. Habe ich heute Vormittag versucht, zumindest erstmal einen Grundschnitt zu machen, von dem aus ich dann hätte weitermachen können. Das hat nicht so gut funktioniert. Und jetzt hoffe ich, dass ich im Laufe des Abends zumindest ein Modell für das Oberteil habe. Oder ja, also noch nicht mal das Oberteil. Wirklich nur der Korpus, die Ärmel wären dann das besondere Feature. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Also ich hoffe, dass das wäre jetzt für heute das Etappenziel, wenigstens das Oberteil in der Probeform fertig zu kriegen, damit ich morgen das vielleicht aus dem Originalstoff zuschneiden kann. Und dann werde ich wohl doch
Viel
den
Pro
Rest
und viel
irgendwie zu
Fun.
Hause machen müssen.
Nicht? Und kannst du ein bisschen von deiner Vision erzählen? Weil das ist ja jetzt, basiert ja jetzt nicht auf einem fertigen
Nee,
Schnittmuster, was
nee,
du da machst,
nee,
sondern du hast dir
genau.
ja so ein, wir machen ja hier immer so kleine Visionsboards und da bei dir ist da eine Zeichnung drauf,
Ja,
so,
genau.
ja?
Genau, also venezianischer Karneval hat ja so traditionelle Kostüme, die so sehr an die Zeit des Rokoko angelehnt sind. Da bin ich am Anfang auch hängen geblieben, gedanklich. Und dann habe ich mich lange damit beschäftigt, wie man diesen Unterbau unter diesen Rokoko-Kleidern macht, mit den Paniers und so. Und dann habe ich irgendwann gedacht, dafür hast du überhaupt keine Zeit, das ist eine dumme Idee. Aber ich wollte auf alle Fälle was mit einem sehr weiten Rock und ja, und dann habe ich also irgendwann diese Panier-Idee verworfen. Dann habe ich irgendwie zwei Cosplay-Bücher bestellt, so nach dem Motto, wie mache ich denn einen anderen großen Reifrock oder zumindest einen mit viel Tüll und hin und her. Letztendlich habe ich dann aber einen nachtblauen Samt bestellt und darunter kommt aber so ein Untergewand aus so einem Mondsilber, wo ich auch lange gebraucht habe, irgendwie einen Stoff, der wirklich so ein metallisches
Ja.
Glänzen, wie ich haben wollte, zu finden. So, und dann kam ich mit dieser Zeichnung, die schon ein bisschen was älter ist. Und je länger ich darüber nachgedacht habe, desto mehr, also auch mit der gesamten Schwarmintelligenz, die hier ist, waren wir eigentlich an dem Punkt, da muss dann trotzdem eine Corsage drunter. Dazu hätte ich sogar auch Material mit, aber das habe ich tatsächlich noch nie gemacht und schon gar nicht selber konstruiert.
Ja.
Und außerdem hatte ich zur Hochzeit meines Bruders ein Kleid, also ein schulterfreies Kleid an, was halt ein sehr festes Oberteil hatte. Und das war letztendlich gar nicht so super bequem, sodass ich im Laufe des Abends in ein anderes Kleid gewechselt bin. Und ich gedacht, das ist ja dann auch eine Schwachsinnsidee, irgendwie damit, also ein Kleid mit so einer Unterstruktur zu machen und dann ziehe ich das vielleicht nur einen halben Tag an und laufe irgendwann zurück in die Ferienwohnung, um was anderes anzuziehen.
Ja, und ich glaube, bei auch einer Corsage, die bequem ist, da, also weiß nicht, gibt es ja verschiedene YouTube-Kanäle, vorrangig von englischsprachigen Damen, die ja jahrelang rumtüfteln an ihrer Corsage, bis sie so sitzt, dass sie sagen, ich kann den ganzen Tag
Ja,
tragen als
exakt. Ja,
BH-Ersatz, ne? Genau.
genau. Und da habe ich erstens nicht die Nerven dazu und zweitens auch nicht die Zeit. So, und letztendlich hat sich das Ganze jetzt so ein bisschen gewandelt, dass es also immer noch diese Idee, der Mondschein, sozusagen das Silberne, und darüber legt sich der Nachthimmel, also das dunkelblaue, der dunkelblaue Samt. Aber das Ganze wird letztendlich ein blaues, durchgeknöpftes, langes Kleid mit sehr weiten Ärmeln, die dann mit einer breiten Manschette am Handgelenk gehalten werden sollen. Und darunter kommt eben ein silbernes Unterkleid mit einem gesmockten, relativ hohen Hals, damit man es eben auch sieht. Und das Samtkleid ist halt durchgeknöpft, damit man es unten auflassen kann, damit halt auch da der Mond durchscheint, sozusagen. Genau, und dann würde ich ganz gerne noch einen Gürtel machen. Ich habe noch silbernes Leder zu Hause, ein paar kleine Reste, wo ich dann irgendwie halt in der Mitte gerne die Mondsichel hätte und ja, also sind noch einige Arbeitsschritte zu tun.
Auf jeden Fall.
Und ich habe
die Idee ist konkreter geworden.
So. Ja, sie ist deutlich konkreter geworden und das kann man, glaube ich, vielleicht als Learning mitnehmen bei so Riesenprojekten, gerade wenn da viele Arbeitsschritte drin sind, die man noch nie gemacht hat. Also ich habe durchaus den einen oder anderen Abend auf dem Sofa gesessen und versucht, die einzelnen Produktionsschritte zu durchdenken und was könnte denn da für ein Problem sein und was brauche ich denn für Material. Aber erst wenn man wirklich dran geht, fängt man halt wirklich an, Lösungen für diese Probleme zu entwickeln. Ja, genau. Und ich bin schon wieder verdammt spät dran und deswegen kann ich nur sagen, wenn ihr solche Riesendinger vorhabt, fangt bitte rechtzeitig an. Oder nehmt euch Urlaub die Woche, bevor ihr es braucht oder sowas.
Ja, ja. Na, vor allem, weil du dir ja noch die Konstruieraufgabe gestellt hast. Also es gibt ja durchaus, weiß nicht, wenn ich ein Kostüm für meine Kinder nähe, dann nehme ich mir meistens irgendwie einen Hoodie-Schnitt oder so. Dann lege ich da drauf und dann passe ich Kapuze und Arme an, dass es so passt. Bei meiner Tochter steht da auch noch für Fasching was an. Die möchte als das, die haben in ihrer Klasse so ein Maskottchen, kann man das so sagen. Ja. Und das ist so ein quietsch-orangefarbenes Vögelchen, was so aus Flocati, weißt du?
Okay,
so.
Ja, ja. Okay.
Ich habe jetzt auch orangefarbenes Flocati bestellt. Ja. Und aber da habe ich schon gedacht, okay, nee, ich werde nichts konstruieren in dem Sinne, sondern ich werde mir ein paar Inspirationen sicherlich auf Pinterest und Instagram holen und dann aber gucken, dass ich vielleicht einen Hoodie-Schnitt oder so als Grundbau nehme.
Ja.
Und die Arme dann zu Flügeln abwandeln oder so. Ne? Also irgendwie sowas. Und genau, eine Kapuze habe ich schon mal so gestaltet, dass sie bis über die Augen geht. Das ist gar nicht so schwer, wie man denkt.
Mhm. Also ich habe tatsächlich auch für meinen Sohn immer mal wieder, der ist ja jetzt 14 und jetzt sind es tatsächlich eher relativ aufwendige Halloween-Kostüme. Aber also da habe ich auch von sehr aufwendig eine Eule mit so lauter einzelnen Stofflecken. Ja. Die hat er dann Gott sei Dank auch 3 Jahre hintereinander in verschiedenen Varianten angehabt. Ich habe ihm aber auch mal irgendwie, wo er mit einer venezianischen Fuchsmaske halt als Fuchs gehen wollte, ratzfatz irgendwie eine alte Judo-Hose, orange gefärbt, und dann hatte ich so eine orangefarbene Fließdecke, die wir mal irgendwann für 2 Euro zum Camping gekauft haben. Und das habe ich dann eben auch, dann habe ich so einen Strickjackenschnitt genommen, habe den abgewandelt, dass das Ding hinterher so ein bisschen aussah wie so ein Gehrock, und dann habe ich von so einem uralten Kissenbezug, den wir noch hatten, die Spitze abgeschnitten und ihm noch so ein Jabot da dran genäht. Ja. Ne? Und das sah mega aus hinterher. Ja. Und letztendlich habe ich da vielleicht 3 Stunden mit dem Färben dran gesessen. So. Also jetzt habe ich halt heute quasi schon deutlich mehr als 3 Stunden damit verbracht. Es macht ja auch Spaß im Vorfeld, sich die Inspiration zusammenzusuchen und nach Material zu gucken. Aber ich bin, also ich merke, dass ich im Alltag im Moment Schwierigkeiten habe, mir dann Zeit dafür freizuschaffen. Mhm. Und ich habe tatsächlich im letzten Jahr auch wirklich, also ich war gar nicht so unproduktiv, aber ich habe auch wirklich nur in den Ferien genäht. Sobald dann wieder Kind Schule und ich Unterricht hatte, ging wieder nichts mehr. Und halt bei den Nähwochen, also dem einen Nähwochenende, was ich letztes Jahr hatte. So. Und dazwischen im Alltag ging nichts.
Mhm. Du bist ja sehr engagiert auch noch in deiner Freizeit. Mhm. Das ist ja immer so, man hat halt nur ein bestimmtes Zeitkontingent. Das kenne ich ja auch.
Ja.
So, ne? Und ich habe schon, wir hatten heute schon im Vorgespräch gesagt, Mensch, über was wollen wir denn reden? Und ich sage so, ich glaube, die Zeit ist dran, dass der Podcast mal politisch wird quasi.
Okay,
und du hast gesagt, ja, okay, das geht für dich klar.
Ja.
Also was hat sie gesagt? Ich bin nicht vorbereitet, aber stimmt ja gar nicht, weil sie macht so jeden Tag. Genau, kannst du vielleicht mal kurz vielleicht erzählen, was dein Engagement da ist und warum eben so wenig Zeit in deiner Freizeit übrig bleibt.
Okay.
Gerade.
Mal abgesehen davon, dass ich nach wie vor ein Kind habe, das in der Schule kein Selbstläufer ist und auch noch relativ viel meiner Freizeit da reingeht, bin ich, jetzt muss ich mal zählen, seit 4,5 Jahren, fast 6 Jahren. Ich will jetzt nicht lügen, ich glaube, wir haben im März Neuwahlen, genau. Also dann bin ich jetzt seit 5,5 Jahren Kreisverbandssprecherin von Bündnis 90 Die Grünen bei uns in Hagen. Und ich bin da so ein bisschen reingestolpert quasi. Also ich bin kurz vor Corona bei den Grünen eingetreten, weil, ach, man kann schon sagen, die AfD hat mich radikalisiert, weil ich dachte so, das war der eine Punkt, dass ich dachte, ich muss mich jetzt für die Demokratie irgendwie engagieren. Und welche Partei aus meiner Sicht setzt sich denn am meisten für eine offene, tolerante Gesellschaft ein? Und das waren für mich Bündnis 90 die Grünen. Und der zweite Punkt war halt einfach die Bildungsmisere. So, also es ist auch immer noch Grund genug, sich zu engagieren, aber wenn du halt ein Kind hast, das auch mit dem normalen Schulsystem nicht richtig gut klarkommt, stellst du halt Sachen nochmal ganz anders in Frage. Und das war so die
Absolut.
zweite Motivation. Dann war Corona und es war relativ schwierig, sich irgendwie erstmal so einzubringen. Und dann war aber, nachdem Corona vorbei war, eine Situation bei uns im Kreisverband, dass es eine Vorstandsneuwahl gab und es im Kreisverband auch irgendwie so den Wunsch gab, einen neuen Vorstand zu wählen und der musste gefunden werden. So. Und dann habe ich gesagt, naja, gut, kann mir schon vorstellen, irgendwie als Beisitzerin oder so. Ne? Und naja, dann hatte ich halt einmal gesagt, ich könnte mir das vorstellen. Und dann
Das ist
kam
schon
halt
falsch.
irgendwann die Frage
Oder
so,
richtig, bei
könntest du dir
mir
halt auch vorstellen, Sprecherin zu machen? Und ich so, können wir mal über Zeitkontingente reden. Und am Anfang ging das tatsächlich ganz gut, weil ich arbeitstechnisch in diesen Corona-Nachwehen mit Distanzunterricht und so auch nicht so viel Unterrichtsstunden in der Woche hatte. Und mittlerweile bin ich aber, also war ich jetzt das letzte halbe Jahr bei 35 Unterrichtsstunden und quasi im Halbtagsjob im politischen Engagement. Und da ist halt dann, kommt man so langsam an seine zeitlichen Grenzen dann, ne?
Ja.
Genau. Ja, also was mache ich da? Das sind so ganz viele Sachen.
Was die Aufgabe einer
Genau,
Sprecherin
was ist
jetzt
die
quasi?
Aufgabe einer Sprecherin? Natürlich, ne, das liegt schon im Wort. Wir sind zu zweit, wie das bei Grünes immer so ist. Das ist immer ein Team bei den Sprechenden. Und es ist natürlich als erstes Mal das Repräsentieren der Partei vor Ort in die Stadtgesellschaft. Das sind auch eigentlich immer ganz spannende Termine, wenn man eben mit anderen zivilgesellschaftlichen Akteuren zusammenkommt oder eben mit Bürgern ins Gespräch kommt. Dann natürlich super viel Organisationskram nach innen, also Veranstaltungen im Kreisverband, Programmgestaltungen. Wenn wir jetzt, ne, wir haben ja in diesem Jahr nicht nur vorgezogene Bundestagswahlen, sondern in Nordrhein-Westfalen auch noch Kommunalwahl. Da sind wir jetzt zum Beispiel dabei, unser Kommunalwahlprogramm für unsere Stadt irgendwie zu stricken. Und ja, und dann kommt eben inhaltlich immer noch ganz viel dazu, dass man halt, also ich versuche halt schon irgendwie mich bildungspolitisch immer noch weiterzubilden und auch Ideen einzubringen. Das Gleiche so ein bisschen kulturpolitisch und in letzter Zeit halt, weil sich das mit, also Integration ist immer ein Thema, weil sich das mit mir, bei mir halt ja beruflich irgendwie kreuzt und Bildung genauso und aber über dieses Thema Menschen aus vielen anderen Ländern treffen, die halt ja, fliehen vor Krieg und Verfolgung. Da bist du dann halt ganz schnell dich auch dabei, dich auch nochmal mit Europapolitik oder
Ja,
Internationalem so zu
ja,
beschäftigen.
ja, ja.
Genau. Und aus dieser ursprünglichen Motivation, ich muss was tun für die Demokratie, sind dann im letzten Jahr auch im Zusammenschluss mit anderen Organisationen bei uns vor Ort, also mit dem DGB, mit Omas gegen Rechts, mit der Caritas, der Diakonie, dem Jugendwerk der AWO, also mit ganz, ganz vielen Menschen halt, zwei große Demos gegen Rechtsextremismus und Rassismus entstanden. Eine eben im Januar, also nachdem ich nicht zur Annäherung konnte, das war ganz gut, weil obwohl ich Corona hatte, habe ich dann zu Hause gesessen und habe die Demo
Ja.
organisiert. Und dann haben wir kurz vor der Europawahl auch noch mal ein Konzert gemacht. Und ja, so das ist aber letztendlich, also da habe ich einen Teil dazu beigetragen, aber das war eben gestützt von ganz vielen Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren.
Ja. Ja. Wenn du Menschen begegnest, die so sagen, na, es bringt ja eh nichts, ich bin dem so ausgeliefert, oder es gibt ja so eine Verdrossenheit, so. oder vielleicht auch so eine gelähmte Hilflosigkeit, ne, würde man das vielleicht im psychischen Sprechjargon nennen,
Ja.
aber was sagst du zu denen, was ist da, wo sagst du, Mensch, das wäre wichtig oder so kann man das ablegen oder so kann man vielleicht auch wieder einen Weg sehen, sich einzubringen und nie sich so hilflos zu fühlen, ne?
Also tatsächlich gibt es ja ganz, ganz viele Möglichkeiten, sich einzubringen. Also selbst wenn man sagt, oh nee, also eine Partei möchte ich jetzt nicht unbedingt, dann gibt es ja ganz viele Organisationen, die eben aber auch politische Themen bearbeiten. Also um jetzt mal ein
Ja,
paar
sag
von
mal ein
den
paar Beispiele, weil manchmal steht man ja wie Schwein vor Bohrwerk und
genau,
sieht
also
den
so
Wald vor lauter Bäumen.
Sachen, ne, also Diakonie, Caritas, AWO. Sind ja alles, also zwei kirchliche und eine Organisation, die aus der Arbeiterbewegung kommt, die ja alle auch Aufgabengebiete haben, wo Ehrenamtliche zum Zuge kommen und wo es natürlich darum geht, die Welt zu verändern. Ja, ausgehend von dem jeweiligen Wertesystem. Wenn man halt sagt, naja, das Thema Umwelt, Naturschutz liegt mir am Herzen, aber ich will nicht zu den Grünen. Ja, dann gibt es den BUND, dann gibt es den NABU, dann, also da gibt es und dann gibt es ganz viele Initiativen vor Ort, die sich vielleicht auch nur um das Vogelschutzgebiet
Vor
zu
Ort
Hause um die
kümmern.
Ecke kümmern, wo man ja wirklich ganz konkret was tun kann und hinterher die Ergebnisse auch sieht. Ich glaube, das ist halt das, was viele Leute so dieses Gefühl gibt, nicht wirksam zu sein, dass man die Ergebnisse so oft nicht sieht oder dass Prozesse wirklich unfassbar langwierig sind und das ist auch tatsächlich in der Kommunalpolitik schon, da braucht man den langen Atem. Auf der anderen Seite ist natürlich gerade die Ebene vor Ort, die, wo man am ehesten was erreicht. Also wenn ich mich halt in der Schulpflegschaft reinhänge, dann erreiche ich was für mich und mein Kind und
Wenn es so
andere
ein bisschen
Kinder.
unmittelbarer ist, ne?
Genau,
Nicht so
genau.
ganz groß gedacht, sondern
Genau, aber
erstmal.
da geht es ja schon los.
Ja.
Ne? Die Elternpflegschaften in Kita und Schule. Ich bin damals, als mein Kind im Kindergarten war, dann eben auch im Elternbeirat gewesen. Und wir haben dann, also die letzte Entscheidung, bevor mein Sohn dann auf die Schule ging, war halt zu sagen, wir wollen keinen Caterer mehr, weil wir da immer mit dem Essen unzufrieden waren. Wir schaffen es irgendwie, den Träger zu überzeugen, halt einen Koch oder eine Köchin einzustellen, die frisch für die Kinder jeden Tag kocht, nach den Maßgaben, die wir so gegeben hatten als Rat der Einrichtung. So, und das war halt wirklich eine konkrete Verbesserung da vor Ort, also als ein Beispiel. Und es gibt so viele Sachen. Betriebsrat vor Ort auf der Arbeit. Die Betriebsräte suchen auch ganz oft einfach wirklich Leute, die sich beteiligen und mitmachen. Wenn man kirchlich engagiert ist, da gibt es so viele Gruppenmöglichkeiten, von den Pfadfindern angefangen bis zum Pfarrgemeinderat oder das Presbyterium, wer halt bei den Protestanten ist.
Ich
Und
wüsste gar nicht, wie das bei den Katholiken ist. Muss gerade lachen.
Pfarrgemeinderat. So,
Pfarrgemeinderat
aber ich muss auch immer andersrum denken da. Und natürlich gibt es neben, wenn man jetzt sagt, ja, die großen Parteien, da bin ich ja ewig nur Plakatkleber, bevor ich irgendwie was erreiche. Das stimmt sicherlich für Parteien, die so großen Apparat haben, wie die CDU und die SPD, dass man da als Neumitglied sehr lange erstmal niedere Dienste tun muss, so bevor man mal eine Meinung äußern darf. Das stimmt aber für die kleinen Parteien so einfach nicht. Also bei Bündnis 90 Die Grünen kann ich sagen, wer sich nicht schnell genug wegduckt, hat ein Amt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das bei Volt zum Beispiel anders ist, weil die sind ja auch eben, die sind neu, die sind super engagiert, die versuchen sich sehr breit aufzustellen in ganz vielen verschiedenen Kommunen und auf ganz verschiedenen Ebenen. Und da ist natürlich jeder herzlich willkommen und dann eben auch relativ schnell in einer Position, wo man Dinge mitentscheiden kann.
Ja,
So.
und ich glaube, es kommt ja auch immer auf die Struktur vor Ort an, ne? Also ich habe einen ehemaligen Mitbewohner, der ist in Bayern, wohnt er inzwischen. Und der konnte sich bei der SPD auch nicht schnell genug wegducken, weil die halt einfach wenig Zulauf im Ort hatten quasi. Und da ist er auch
Genau,
im
genau.
Kommunalrat, also im wie nennt man das, Kommunalrat? Nee, hieß das nicht wirklich. Also in der Kommunalvertretung
Ja,
quasi.
ja.
Und hat dort als Schatzmeister angefangen. Und ja,
Ja,
und
ja,
jetzt, ich weiß gar
ja.
nicht, was sein aktuelles
Genau.
Amt ist, aber genau, das war so das
Genau.
Erste.
Ja.
Der ist einfach mal zu einer Mitgliederversammlung gegangen und
Genau. Und die meisten,
ja.
also Ich denke, das werden andere Parteien ähnlich handeln wie wir, nehme ich mal an. Weiß ich nicht. Aber wir haben zum Beispiel so einen wöchentlichen Termin, wo man einfach hinkommen kann und sagen kann, hey, ja klar, ihr redet da heute Abend über, weiß ich nicht, Friedenspolitik, interessiert mich, bin ich dabei. Und tatsächlich ist auch ist nicht unbedingt eine Voraussetzung, Parteimitglied zu sein, bei uns mitzuarbeiten. Also wir haben ein schönes Beispiel aus meiner Stadt. Unser aktueller Fraktionssprecher war, glaube ich, 4 Jahre lang ohne Parteimitglied zu sein, aber für die Grünen irgendwie schon sachkundiger Bürger im Kommunalausschuss, bis dann irgendjemand gesagt hat, hör mal, wir würden dich gerne auf die Liste haben, willst du mal
Magst du mal
eintreten?
wieder eintreten?
So, also ne, das heißt nicht, also zumindest bei uns ist das nicht zwingend notwendig, gleich einzutreten, sondern man kann wirklich erstmal reinriechen. Wenn uns tatsächlich jüngere Leute zuhören, dann gibt es natürlich die Jugendorganisationen, ne, also die Falken zum Beispiel machen eine super Arbeit, die Grüne Jugend auch, und da kann man
Und auch
natürlich
da
auch.
gibt es eigentlich in jeder
Ja,
Gemeinde ein Jugendzentrum, wo man hingehen kann und sagen kann, hey,
genau.
wo klemmt's und wo kann ich mich, oder
Genau,
ich hätte gern, was
genau.
weiß ich, einmal im Monat eine Party, ich organisiere sie so. Also,
Genau.
ne, man kann ja auch mit einer konkreten Idee hingehen und sagen,
Genau.
ich will eigentlich gar nicht,
Ja,
ich will mit dem
ja, ja,
sonstigen erst
ja,
gar nichts zu tun, aber das würde ich
ja,
total
ja,
gerne
ja.
organisieren.
Genau. Und das, ne, oder eben gerade auf kommunaler Ebene dann die Jugendräte sind so eine Möglichkeit,
Oder
sich ja,
Jugendparlament gibt es ja auch.
genau, sich zu engagieren und ja. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, sich einzubringen, und natürlich kostet das Zeit und natürlich kostet das Arbeit und aber ich
Aber
denke,
man
das ist
bekommt ja auch
immer,
was
man,
wieder dafür.
genau, ne, also dieses Gefühl, ich bestimme was mit, ich kann Dinge mitentscheiden und da sind natürlich die Entscheidungsstrukturen in verschiedenen Parteien einfach unterschiedlich und das hat was damit zu tun, wie groß die sind und wie die das intern regeln, aber also gerade die Grünen haben sich ja immer irgendwie als basisdemokratische Partei verstanden, sodass man einfach sozusagen selbst auf dem Niveau eines Kreisverbandes eben sagen kann, ja, das ist ein netter Vorschlag fürs Wahlprogramm, was der Bundesverband uns da vorschlägt, aber wir hätten gerne noch diese Idee mit drin. So, und dann gibt es ein Antragsverfahren und wenn man das gut durchverhandelt und genug Support für seine eigene Idee organisiert, dann ist das hinterher im Programm. Ja, und so geht es halt auf ganz vielen Ebenen, wo Beteiligung möglich ist. Aber tatsächlich in dem Moment, wo man sich auf die Suche macht und sagt, okay, das was ich, mein Herzensthema ist jetzt halt einfach gesunde Ernährung und was kann ich denn bei mir vor Ort dafür tun? Dann stellt man fest, hey, da gibt es vielleicht ein Nachhaltigkeitszentrum, das ne, mit Ehrenamtlern irgendwas in diese Richtung unternimmt. Und dann findet man auch was. So, es ist, natürlich muss man dann sich auch auf die Socken machen und sich trauen, aber jetzt habe ich gerade zugehört, was er mir im Hintergrund am Telefon
Das
erzählt
ist
hat
so bei
und
der
den Faden
Ernährung, wir sind
verloren.
nie allein.
Genau, den Faden
Also du
verloren.
hast gesagt, man kann sich auch lokal eigentlich
Genau,
total
also
gut für ein
man
bestimmtes
sollte,
Thema engagieren, ne?
genau, ne, also einfach was brennt mir unter, regt mich das auf, wie in meiner Stadt, dass man irgendwie nicht sicher und vernünftig Fahrrad fahren kann. Dann gibt es den VCD, wo man sich einbringen kann, zum Beispiel. Ne? Oder den allgemeinen Fahrradclub, die sich. Oder ich fahre einmal im Monat bei der Critical Mass mit. Also es gibt so viele, oder ne, bei ATTAC oder bei Amnesty oder bei Terre des Hommes. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich einzubringen.
Von kleinen bis großen ja
Ja,
eigentlich, ne? Wo du sagst,
genau.
eigentlich so von der Möglichkeit, was es sich im Elternbeirat irgendwo dabei zu
Genau.
sein, vor Ort und eben für die Schule oder den Kindergarten etwas zu verbessern, bis hin zu ganz großen Geschichten, was ja jetzt zum Beispiel Amnesty International wäre, ist ja schon
genau.
etwas größer, er
Ja,
hat so eine
genau.
Grenze oder so ein Kram.
Ja.
Genau, ja, und unheimlich viel dazwischen.
Ja.
Ich erlebe immer wieder, dass auch Menschen total vergessen, dass sie allein, also manche sagen ja, aber ich kenne mich ja gar nicht aus und dann habe ich gar keine Expertise und dann sage ich immer, aber du hast doch was gelernt, so sage ich dann immer so. Du hast doch einen Job, so für den du vielleicht irgendwie mal, wo du sagst, da ist mir eine Ungerechtigkeit passiert oder so. Und So bin ich ja quasi zu meinem Ehrenamt gekommen, dass ich gesagt habe, nee, mir fehlt das in meiner Branche Psychologie und Psychotherapie, dass wir mal reden, was können Psychologen alles, wird so häufig von Nicht-Fachkräften irgendwelche Quatsch angeboten, so, das hat mich so aufgeregt, ne? Jeder nennt sich Coach, jeder nennt sich Supervisor und irgendwie habe ich gedacht, nee, das kann doch nicht sein und bin daraufhin auch in den Berufsverband eingetreten. So, inzwischen haben sich dort meine Interessen auch ein bisschen verschoben, aber das war so das Ursprungsthema, mit dem ich eingestiegen bin jetzt, dadurch, dass ich inzwischen niedergelassene Therapeutin bin und das ist ja letztes Jahr, glaube ich, durch vor 2 Jahren, ne? Also die Reform des Psychotherapeutengesetzes, glaube, da ist niemand dran vorbeigekommen, da gab es ja einen Deutschlandfunk und auch sich überall, ne? Das haben wir natürlich auch begleitet und sind natürlich auch nicht ganz zufrieden mit dem Ergebnis, was jetzt da ist. Und da muss weiter verhandelt werden und geguckt werden und da bin ich eigentlich total stolz, auch wenn ich dann eher an vorderster Front bin, weil das bei uns jemand anders macht. Bin ich auch ganz froh, dass jemand anders macht, ganz ehrlich, ich kann viel besser reden als ich. Und das ist wichtig in dieser Branche, dass man gut reden kann. Und der Politik eben, also Leuten wie zum Beispiel dir, erklärt, warum es wichtig ist. So. Und die sind natürlich, also ihr quasi seid ja auch darauf angewiesen, dass wenn es ein Thema gibt, wo man sagt, ich habe keine Ahnung, dass da jemand da ist, der sagt, ich erkläre dir das mal, ich erzähle dir mal von meinem Beruf und ich erkläre dir, was sinnvoll ist. Und versuche das nachzuvollziehen. So, und das ist schon super spannend. Also ich hatte da mal, da war ich noch in Sachsen, in Annaberg-Buchholz mit einem Kollegen, das war von der CDU, weil der im Gesundheitsausschuss auch im Bundestag sogar saß, gesprochen. Und das war total spannend, weil der ja auch so Nachfragen hat, wo ich mir dachte, ja klar, kann der ja gar nicht wissen. Ne? Der sagt so, ne? Also, das war total spannend. Und da habe ich auch wirklich, also nach diesem Gespräch bin ich raus und dachte echt, cool, ich konnte jemanden, der auf einem sehr hohen, also der auf einem sehr hohen Niveau Entscheidungen treffen darf, was die Gesundheitspolitik angeht, weil man nämlich im Gesundheitsausschuss sitzt, ist das schon ziemlich weit oben in der Rangreihe politisch. Ja. Und das heißt, unterm Gesundheitsminister sitzt man
auch. Genau, und das heißt eben und der nicht, hat dass das dann nur Mediziner
und der war Jurist also im Hauptberuf.
Genau, genau, ne, dass da dann nur Fachpersonal sitzt. Ja. Und also ich glaube, dass man, da gebe ich dir total recht, ganz viele Leute ihre Alltagskompetenzen, also diese beruflich und insgesamt in ihrem Leben vielleicht schon gesammelt haben, vergessen, die man da mitbringt. Also mein Lieblingsbeispiel ist ja immer, wir haben ein Ratsmitglied, die war in ihrer beruflichen Laufbahn Controllerin und mittlerweile fürchtet unsere Verwaltung sie, glaube ich, ein bisschen, weil jedes Mal, wenn die einen neuen Haushalt vorlegen, spitzt sie halt den Bleistift und nimmt den auseinander. Und im Normalfall findet sie für Projekte, die sie gerne durchsetzen möchte, immer irgendwo im Haushalt noch Geld. Und das in der Kommune, die wir haben, eigentlich irgendwie kein Geld hat.
Ja.
Und das ist halt ja einfach eine Expertise, die sie aus ihrem Beruf mitbringt, die ja nicht per se politisch ist, so, aber mit der man natürlich dann im Politischen...
Die sie dann einsetzen kann.
Einsetzen kann, so. Ne? Und das hat, also wir sind selbst schon auf kommunaler Ebene, also auch da die Leute, die vor Ort im Stadtrat sitzen oder im Gemeinderat sitzen, das sind ja Leute wie du und ich.
Ja.
Die haben sich halt nur irgendwann entschieden, ich werde jetzt politisch aktiv.
Ja.
Und dann bieten Parteien natürlich irgendwie Qualifizierungsprogramme an. Aber so sich in den eigenen Themen dann nochmal weiter zu bilden, da gibt es sicherlich dann parteiinterne Unterstützung, aber das ist halt auch dem eigenen Interesse geschuldet. Das heißt, da sitzen halt im Gemeinderat nicht unbedingt dann Leute, die sich schon ihr ganzes Leben lang mit Stadtplanung beschäftigt haben, sondern die beschäftigen sich dann damit, wenn eine Vorlage kommt und man
wenn's
dann irgendwie
ist.
Eine
genau.
Entscheidung dazu treffen muss. Und da ist man dann eben schon auch froh, wenn man über ein Netzwerk von bekannten Freunden, von Menschen verfügt, wo man mal anrufen kann und sagen kann, du hast doch mal mit XY studiert, der macht doch jetzt Stadtplanung in, weiß ich nicht, München. Gib mir doch mal dessen Telefon, weil ich würde mit ihm gerne mal quatschen. So, ne?
Genau so.
Ist kein Hindernis zu sagen, also sollte kein Hindernis zu sagen, ja, außer meinem, weiß ich nicht, meinem Berufsalltag kenne ich ja nichts, aber ganz viele Sachen sind transferierbar und für den Rest holen die anderen sich auch alle die Expertise von außen. Also dafür gibt es auch im Bundestag Expertenanhörungen, ja, weil da sitzen eben in den einzelnen Fachausschüssen natürlich Leute, die sich schon mal damit befasst haben, aber da sitzen nicht nur Leute, die in diesem Gebiet studiert haben oder 20 Jahre in dem Bereich gearbeitet haben. Das ist dann immer ein Glücksfall, wenn du so jemanden hast. Aber das ist dann auch nicht die Voraussetzung.
Nee, kann es ja auch gar nicht
Nee,
sein.
nee.
Sonst wäre
Dann, sonst werden manche
bitte
Themen halt einfach
unbesetzt.
unbesetzt, so,
Genau,
ne? Oder
genau.
so, dann passiert halt das, was zum Beispiel in der Kulturpolitik gerne passiert. Und da sitzen dann auf einmal Leute, die noch nie selber irgendwie künstlerisch tätig waren, sondern ja, ich lese auch ganz gerne oder ich gehe auch ganz gerne ins Theater. So, und das sind dann die Leute, die Kulturpolitik machen, wo dann die Kreativen auf der anderen Seite natürlich regelmäßig die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, die haben überhaupt kein Gespür für,
Ja.
unter welchen Bedingungen wir hier arbeiten und was das überhaupt heißt. Ne?
Aber den kann man ja auch nur sagen, dann
Ja,
wird selber aktiv. Ja,
genau.
genau,
Das
ja.
ist
Werd
genau
aktiv
das.
und es ist
Genau, bring
möglich,
dich
aktiv zu
ein.
sein. Ja.
Genau.
Ja.
Und
Und wenn es nur ein
erweitere.
Betriebsrat vom Theater ist.
Ja,
Ne?
genau. Oder sich eben zusammenzuschließen in den verschiedenen Berufsverbänden, die es
Ja.
ja auch gibt. Ne? Auch das ist ja eine Form von Engagement. Genau.
Ja. Nun sind wir ja jetzt eigentlich, also es ist ja ein kreativer Podcast, da
Ja,
geht es ums Nähen und Stricken.
genau.
Und wenn ich mir so die Community so anschaue, wird sich wenig politisch geäußert. Ja, also es wird mal ein Post geliked oder es wird doch mal was weitergeleitet. Ich habe das Gefühl, dass es jetzt mit den vorgezogenen Neuwahlen ein bisschen intensiver wird, also dass man durchaus mehr sieht, ne, besser abschätzen kann, aha, der ist also ein bisschen der Meinung, bei dir sieht man ja eh, welche politische Richtung du so, das war, also das ist bei dir ist sehr klar, sag ich jetzt mal, bei anderen sieht man dann, ah ja, okay, alles klar, der geht auch so in die Richtung. Aber wenn du so unsere Bubble quasi mal anguckst, was gibt es da etwas, wo du sagst, Mensch, das würdest du dir wünschen? Von so einer, es ist ja eine Blase, ne? Es ist ja quasi eine virtuelle Blase, in der wir uns da bewegen.
Also ich glaube, das, was uns ja als Community über lange Strecken für mich zumindest immer sehr attraktiv gemacht hat, ist eben diese hohe gegenseitige Akzeptanz, so, dass man halt freundlich miteinander umgeht.
Ja.
Und das ist, glaube ich, ja was, was uns gerade im politischen Diskurs komplett abhanden gekommen ist in den letzten Jahren, weil da ist mit Wohlwollen oder auch nur Respekt, das ist schon manchmal schwierig, ne? Also da begegnen einem wirklich, also seitdem ich eine Sonnenblume bei Insta irgendwie in meiner Bio habe, gibt es Leute, die halt sich mit dem, was ich so sage oder schreibe, grundsätzlich nicht mehr inhaltlich auseinandersetzen, sondern bin ich die doofe Grüne und das war's dann.
Naja, okay,
So,
also quasi der
und das
Freibrief
ist,
zum Pöbeln, so manchmal, ja.
genau. Und das ist ja tatsächlich was, dieser sehr wertschätzende Ton, den wir miteinander haben. Das ist ja tatsächlich was die anderen sich eigentlich von uns abgucken können, finde ich. Und dann ist ja sozusagen die Attraktivität des Dinge selber Machens, dass man sich selbst ermächtigt. Also, ne, natürlich hätte ich jetzt auch hingehen können und für einen nicht unerheblichen Anteil von Geld mir so ein Kostüm in Venedig leihen können oder eben vorher eins kaufen können. Ich habe mich aber entschieden zu sagen, okay, ja, ich mache das jetzt selber. So, also ich merke gerade, dass ich mich vielleicht ein bisschen überschätzt habe, aber irgendwie werde ich schon was hinkriegen.
Es wird ja
So,
jedes Jahr Karneval in Venedig
genau,
gefeiert. Wir haben ja
genau,
noch gar nicht
genau.
gesagt, für welches Jahr du
Nee, für dieses Jahr natürlich. Aber eventuell nehme ich
nähst.
halt irgendwas anderes mit.
Ja.
So, aber dieses, also ne, das, was dieser DIY-Spirit, den wir ja haben, zu sagen, ey, ich mach das selber.
Ja.
So, den müssten wir halt, glaube ich, noch viel mehr mitnehmen und sagen, so, und der gilt aber auch für Veränderungen in der Gesellschaft insgesamt. So, ich wende das nicht nur auf mein privates Leben an, sondern ich nehme das auch mit in Beruf, ich nehme das auch mit in eben die gesamtgesellschaftliche Wirklichkeit und also ohne jetzt Pippi Langstrumpf zu sagen, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt, das ist so ein bisschen eskapistisch, aber natürlich ist Welt veränderbar. Also wenn wir mal alleine angucken, wie es die AfD verstanden hat, in den letzten 10 Jahren den gesamtpolitischen Diskurs sowas von nach rechts zu verschieben. Also ne, Dinge, die also die Herabwürdigung von Menschen, die jetzt salonfähig ist, das war eben vor 10 Jahren nicht möglich, nicht Also, oder auch geächtet,
Ja.
einfach, ne? Die Art und Weise, wie salonfähig mittlerweile Lügen sind. Also, Donald Trump ist amerikanischer Präsident again. Ich weiß nicht wie, aber ich meine, wir wissen alle, der Mann lügt von morgens bis abends. Und das ist aber offensichtlich ja kein Grund mehr, dass jemand nicht politisch aktiv werden dürfte und sollte. Und das ist, glaube ich, was, wo wir insgesamt uns im Diskurs dagegen stellen sollten. Also ne, in der Art und Weise, wie wir über Dinge reden, in der Art und Weise, wie wir Social Media vielleicht auch nutzen. Also jetzt sind wir ja eine Community, wir haben unsere eigenen Blogs alle im Laufe der Zeit so ein bisschen aufgegeben und hängen auch alle bei Instagram drin. Aber ich bin tatsächlich immer mal wieder an dem Punkt zu sagen, ey, eigentlich bräuchten wir eine Plattform, die nicht
Ja,
von diesen
von Mark
großen,
Zuckerberg
ja,
betrieben
von,
wird,
ne,
muss man nochmal so
genau,
sagen.
ja, genau.
Ja.
Ne, deswegen bin ich dann ganz froh über unsere Signalgruppe, wo man dann ja doch davon auch ein bisschen unabhängig ist. Aber also ich merke tatsächlich eher in den direkten Nachrichten, die ich kriege, auf manche sehr politischen Posts,
Ja.
dass da schon zumindest in meiner Bubble, bei den Menschen, die mir folgen aus der Näh-Community, habe ich schon das Gefühl, dass ich jetzt nicht der Outlier bin mit meiner eher auf Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit orientierten politischen Haltung. Das ist bei anderen vielleicht eher noch ein bisschen rot eingefärbt Richtung SPD oder so und das ist ja auch alles fein, also, ne? Aber also ich habe gar nicht das Gefühl, dass wir so unpolitisch sind. Ich finde es tatsächlich auch ganz angenehm, wenn man mal dann noch mal was anderes tun kann. Aber ich glaube, das, was halt jeder mitnehmen muss, ist, sich noch mal zu hinterfragen, wie wichtig ist mir denn unsere freiheitlich-demokratische Gesellschaftsordnung, weil die ist gerade, auch wenn das auch zum Teil die großen Parteien SPD und CDU runterspielen, massiv unter Bedrohung. Also nicht nur von außen durch Desinformationskampagnen aus Russland, nicht nur aus Amerika, mit dieser Person, die da jetzt Präsident wird, wieder, sondern einfach auch durch das rechtsextreme Spektrum bei uns im Land. Sei es mit wirklich körperlichen, also ne, Angriffen, Straftaten. Die rechtsextremen Straftaten sind explodiert vom letzten auf dieses Jahr. Also nein, wir sind nicht eine Republik, die unter linksextremen Terror
Nee,
zusammenbricht,
leider nein.
schon sehr lange nicht, sondern es ist tatsächlich die Gefahr von rechts und ich glaube, das ist was, wo wir alle nochmal überprüfen müssen, wo stehen wir, wie viel ist mir das wert und wie sehr bin ich auch bereit dafür einzutreten. Weil wenn es weg ist, wird es hart,
Ist
das
schwer, es
zurückzuholen.
wiederzuholen. Ja, es ist schwer, es wiederzuholen. Ja, und mir blutet ja das Herz, wenn ich die Nachrichten aus Sachsen mir angucke. Das ist ja so mein Heimatgebiet quasi, dass die CDU dort die Türen etwas, also nicht nur etwas geöffnet hat, sondern weit aufgestoßen. Und es ist mir unklar, wieso und weshalb. Also man kann ja nur spekulieren, dass dort sicherlich auch finanzielle Dinge eine Rolle spielen. Und dass es dort auch um Geld gegangen ist, denke ich mal, macht. Ist meistens an Geld geknüpft. Und das erschreckt mich schon sehr. Ja.
Und dann muss ich tatsächlich auch nochmal sagen, das habe ich ja gerade schon mal gesagt, aber ich sage es lieber nochmal. Ich glaube, dass auch bei ganz vielen Menschen, die im politischen Alltag unterwegs sind, tatsächlich mit Politik als Beruf, von den ehemals großen Volksparteien immer noch nicht klar ist, wie gefährlich die AfD ist. Sie meinen immer noch alle, die wäre beherrschbar und sie könnten die eindämmen.
Oder
Und
es gibt ja auch so diese Idee, ohne dich unterbrechen zu wollen, aber es gibt ja auch so die Idee, ja, lass sie doch mal machen, dann sehen die Leute, dass das nicht funktioniert. Ja, und ich weiß, diese Idee kommt häufig auch aus Sachsen, weil es bei der NPD so war in Sachsen. Also die waren dann im Landtag als Opposition und sind dort, aber die die Leute vergessen, dass die sich selbst zerpflückt haben. Ja. Also ja. quasi, ne?
Ja.
Holger Apfel ist vielleicht der ein oder andere noch ein Begriff. Also die haben sich etwas selbst zerpflückt und dadurch quasi waren die handlungsunfähig geworden. So eine Tendenz sehe ich bei der AfD nicht. Die zerpflücken sich nicht selber, sondern die schmeißen einfach alle raus, ja. die nicht passend sind, ja. die nicht genau. rechtsextrem genug sind. Ja. Und der Gründer hat sich schon lange verabschiedet, genau. Selbst seine Co-Gründerin ist schon lange weg,
ja.
weil die auch sagen, wow, das ist ein Dämon, den wir da geöffnet haben, den wir nicht mehr eingefangen bekommen. Und deswegen verstehe ich auch nicht diese Haltung, wenn die nicht mal selber sich in den Griff kriegen, sage ich
ja.
jetzt mal. Ne? Also
ja,
selbst
ja.
der Gründungsvater, der mit einer bestimmten Idee da reingegangen ist, die ich vielleicht uniteile, aber wurscht,
ja.
sagt, ich kann meine eigene Partei nicht mehr kontrollieren.
Ja, ja.
Das will dann jemand Externes vor einer anderen Partei irgendwas
ja. kontrollieren. Ja, aber das ist tatsächlich so eine gewisse Überheblichkeit,
ja,
glaube ich.
Ist, ja.
Die findet man auf ganz vielen Ebenen, sei es kommunal, sei es auf anderen Ebenen. Wenn ich jetzt mal sozusagen in meine Kommune gucke, wo wir eine AfD haben, die auf kommunaler Ebene im Rat tatsächlich bis auf rassistische, ausländerfeindliche, sozial, wie soll man das sagen? Sozialfeindlich kann man ja nicht sagen, aber ne, also
die
Anträge
stellen,
genau, die, Anträge stellt, die halt darauf abzielen, Menschen, die in Notsituationen sind und eben staatlicher Unterstützung bedürfen. Also die nichts anderes tun, als permanent Anträge und Anfragen zu stellen, die das Leben für die Menschen schlechter machen würden,
mhm.
wenn sie denn überhaupt in Erscheinung treten. Und die kriegen halt in manchen Bezirken dann 20%,
ja.
obwohl sie quasi nichts in dieser Stadt zum Positiven bewegt haben.
Ja.
Dann ist da nichts mit, lass die sich entzaubern, die entzaubern sich nicht, weil die Leute, die sie wählen, finden das gut, was sie fordern und auch das verächtlich machen demokratischer Institutionen, was die AfD nun mal im Programm hat. Auch das finden erschreckenderweise ja ein relativ großer Teil der Bevölkerung gut.
Ja.
So, weil sie natürlich den Glauben oder die Identifikation mit unserer politischen Ordnung verloren haben. Das ist tatsächlich was, wo viele, also wo das politische Establishment sich an seine Nase greifen muss und sagen muss, naja, wir haben in den letzten 15 Jahren es nicht geschafft, für alle Menschen das Leben deutlich besser zu machen. Die Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auf. Das trägt ja dazu bei. Wir haben es nicht geschafft, gewisse Grundprobleme wirklich zu lösen. Daseinsfürsorge. Ne? Also wer regelmäßig mit der Bahn fährt, weiß, dass er regelmäßig zu spät kommt. Wer in NRW mit dem Auto fährt, weiß, dass er regelmäßig im Stau steht und Brücken nicht passierbar sind. Es gibt so viele Menschen, die wirklich am Existenzminimum,
ja.
also die arbeiten, Vollzeit arbeiten und damit trotzdem nicht über die Runden kommen.
Ja.
So. Und da dann natürlich Ängste zu schüren, das ist der leichtere Weg, sozusagen zu sagen, ich weiß, das sind die sind böse und die verursachen eure schlechte Situation. Aber tatsächlich ist die AfD ja nicht eine Partei, die Politik für die kleinen Menschen machen würde. So, da brauchen wir ja nur mal ins Programm gucken. Da stehen ja einfach Dinge drin. Ne? Also wenn man Arbeitnehmerrechte begrenzen will, ist man nicht die Partei des kleinen Mannes. Wenn man ne, das, was sozusagen Menschen in prekären Arbeitssituationen hilft, eine starke Gewerkschaft, die saubere Tarifverträge aushandeln kann, wer das abschaffen will, ist nicht die Partei des kleinen Mannes.
Ja, ja.
So. Ne, und wenn wir jetzt mal in dein Berufsfeld gehen und ich weiß halt aus eigener Erfahrung auch, wie lang, was für Wartezeiten wir einfach bei Kindern und Jugendlichen,
auch bei Erwachsenen, überhaupt auf einem Psychotherapieplatz ist die durchschnittliche Wartezeit zwischen 8 Monaten und 2 Jahren, je nachdem, in welcher Region man sich befindet.
Genau,
also
genau. Ne?
Und bei mir ist so ein Jahr auf dem Land quasi, einfach wenig.
Ja, das deckt sich mit bei uns.
Ja.
So lange haben wir damals auch ungefähr gewartet. Und das wäre ja auch was, wo die AfD sagt, also sowas brauchen wir nicht.
Na, mich ja sowieso nie, weil Frauen in Arbeit
gar
nicht
ja,
gehen.
Sowieso.
Also,
nur, und wenn wir wahrscheinlich zu Hause bleiben würden, dann bräuchten
Und mein
wir.
Berufsbild besteht zu 90%, also 90%, die Psychologie studieren, sind weiblich. Das heißt, auch die, die Therapie später ausüben, sind eher weiblich.
Ja.
Das heißt, wenn wir alle zu Hause bleiben müssen, dann gibt es gar keine Therapieplätze mehr.
Genau.
Und da gibt es auch keine Männer, die da keinen Therapieplatz bekommen haben, keinen keinen Kassensitz bekommen haben, sondern da gibt es einfach keine Männer.
Ja. So, ne? Und
die sich dafür interessieren.
Genau, und die sich da einsetzen. Und ne, also da sind wir dann wieder bei dem ganzen Thema Wertschätzung von weiblichen Arbeitsfeldern.
Mhm.
Also ne, wir sind ja, also jetzt komme ich aus einem Bereich, wo ja auch im relativ hoher Frauenanteil ist, nicht so krass wie bei dir vermutlich, aber auch in diesem Bereich Deutsch als Zweitsprache sind halt wirklich viele, viele Frauen unterwegs. Und
ich würde auch sagen, im Bildungsbereich generell sind sehr, sehr
viele Frauen unterwegs. Und ich habe immer so das Gefühl, die Frauen sind halt irgendwie ganz oft in Berufsfeldern unterwegs, wo es darum geht, uns wieder zusammenzukitten oder uns überhaupt fit zu machen, Leben bestehen zu können. Ne? Also fängt ja schon bei zum Beispiel Grundschule an, da haben wir einen relativ hohen Frauenanteil. Das sind aus meiner Sicht
Kindergarten
die,
auch.
Die, ja, Erziehung, genau, ne? Genau. Ne? Das sind die beiden wichtigsten Bildungseinrichtungen, weil alles, was da nicht an Grundlage gelegt wird, macht es Kindern und Jugendlichen hinterher unfassbar schwer.
Mhm.
Gut bezahlt geht anders.
Ja.
Ja, also jetzt sind wir ja Gott sei Dank in NRW da an einem Punkt, dass auch die Grundschullehrerin halt so bezahlt wird wie Lehrkräfte an anderen Schulformen. Aber das ist halt trotzdem nochmal in einem Bereich, wo ich mich frage, wie viel gesamtgesellschaftlichen Wert schafft eine Erzieherin oder ein Erzieher im Kindergarten und wie viel gesamtgesellschaftlichen Wert schafft ein Investmentbanker.
Ja.
Ich weiß, wo meine Präferenzen liegen und die liegen nicht in der Bank.
Ja.
Ja, und da haben wir eine inhärent ungerechte Gesellschaft und Frauen werden dann nochmal dafür benachteiligt, dass sie versuchen, die Gesellschaft irgendwie vielleicht ein bisschen aus dieser Ungerechtigkeit rauszurücken, indem sie eben gerade in Berufen unterwegs sind, wo es darum geht, Menschen zu befähigen.
Ja.
Und die sind eben im Durchschnitt schlechter bezahlt als klassische Männerberufe.
Ist so. Selbst wenn, auch das ist ja in Deutschland noch quasi üblich, dass selbst wenn im gleichen Job gearbeitet wird, dass der Mann im Schnitt 5-10% mehr Gehalt bekommt als die Frau im gleichen Job. Also, ne, wenn man jetzt euch als Sprecherteam nimmt, ne, quasi, wenn man jetzt so, ne, dann würdest du, wenn es jetzt kein Ehrenamt wäre, 10% weniger bekommen als dein Kollege. So. Stell dir das mal vor, ne? Das ist so verrückt. Ne? Aber gut, das sind die Ungerechtigkeiten, darüber kann man frustriert sein und ich gebe dir recht, wenn man ins AfD-Programm guckt, sind dort keine Antworten drin. Man muss ehrlicherweise sagen, dass ja in keinem Parteiprogramm die hundertprozentigen Antworten auf alle Probleme dieser Welt drin stehen. Und man muss ja immer wissen in der Demokratie, dass eine Demokratie ja keiner, also kommt ja selten vor, dass jemand über 50% bei einer Wahl bekommt und Alleinherrschaft ausüben darf. Dann ist es leicht, dann kann man nämlich tatsächlich nach der Legislaturperiode sagen, so, was von eurem Wahlprogramm wird durchgesetzt. Sondern meistens ist es ja so, dass man sich diese Aufgabe teilt, und dass natürlich dann in Verhandlungen geguckt wird, welche Teile der Wahlprogramme wird halt umgesetzt. Und das ist vielleicht auch ein Punkt, wo ich manchmal denke, da könnte die Politik vielleicht noch transparenter werden, noch klarer werden, vielleicht wenn so ein Koalitionsvertrag geschlossen wird, den vielleicht in der Kürze der Würze nochmal der Bevölkerung vorlegen, in einer gut lesbaren Variante, dass man vielleicht auch nochmal sieht, aha, okay, darauf haben die sich jetzt geeinigt und jetzt gucke ich mal, was ist eigentlich von meinem Thema übrig geblieben. Ne? Und wenn ich dann sehe, hey, die haben sich gar nicht für mein Thema eingesetzt, sondern das haben sie quasi rausgekickt, ein Grund mehr, ne, die Partei, die ich gewählt habe, anzuschreiben, zu sagen, hey, deswegen habe ich euch gewählt und überlegt, ne, also guckt, das ist vielleicht auch an einer anderen Stelle. Ne, und dann wird es nämlich wieder ein Dialog. Ne, dann kann auch die sagen, du, Das ist uns auch ein super wichtiges Thema, aber das andere brennt so sehr und das war uns, ne, also das ist ja am Ende, das ist ein Verhandlungstisch und jeder weiß, wie ein Verhandlungstisch funktioniert. Wenn man zu Hause in seinen eigenen vier Wänden ist, muss man auch jeden Tag verhandeln mit den Kindern, mit dem Ehemann, mit den Nachbarn, mit wem auch immer. Ja, und es kommen immer Kompromisse raus, mit denen niemand so richtig zufrieden ist, aber irgendwie können wir in unserer Gesellschaft so leben. Und das erlebe ich häufig in Diskussionen, dass das so ein bisschen vergessen wird. Dann heißt es immer, die haben aber versprochen, aber wenn das nicht am Ende im Koalitionsvertrag stand, dann haben, ne, dann mussten sie abweichen von der Linie, weil wir eben nicht eindeutig gewählt haben. Das ist unser Recht als Volk, ne, dass wir sagen, wir gehen, ne, das ist eine politische bunte Kultur wird und das wird ja zunehmend in den letzten Jahren viel deutlicher, ne, dass sich mehrere Parteien ja sogar zusammenschließen müssen
und das wird auch
eine Mehrheit so bilden.
Genau, ne? Genau, also ich denke auch nicht, dass das nach der jetzt kommenden vorgezogenen Bundestagswahl einfacher werden wird, weil es ja nach allem, was man bis jetzt sieht, tatsächlich wirklich wieder nur für eine Dreierkonstellation
in irgendeiner Form reicht.
Und ja, also da kann ich nur auch noch mal eine Lanze für brechen. Punkt 1, Politik besser zu kommunizieren. Ja. Also warum treffen wir welche Entscheidungen? Auch schon auf der kommunalen Ebene, da geht es ja schon los. Und aber für uns als Bürger sozusagen immer auch klar zu haben, es gibt erstens das, was du gerade gesagt hast, meistens Koalitionen. Das heißt, keiner kriegt seine Maximalforderungen auch nur in den Koalitionsvertrag verhandelt. Und dann gibt es auch noch die Realität, die einem dann manchmal solche Dinge wie eine Pandemie beschert oder einen Angriffskrieg Russlands auf ein anderes europäisches Land.
Oder man muss reagieren.
Und man muss reagieren und das schränkt die Möglichkeiten ein. Das macht Dinge teurer. Man braucht auf einmal Geld für Dinge, die man so gar nicht geplant hatte, die dann an anderer Stelle eben wieder fehlen. Und wo man dann eben anfängt, Prioritäten zu setzen und zu sagen, okay, ja, eigentlich haben wir versprochen, wir machen, weiß ich nicht, mein Lieblingsbeispiel ist immer halt kommunale Altschulden. Das ist was ganz viele Kommunen in Städten, die halt den Strukturwandel im Ruhrgebiet zum Beispiel nicht gut geschafft haben, halt wirklich extrem belastet. Da haben wir immer noch keine vernünftige Lösung und das schränkt halt die Gestaltungsfähigkeiten der Kommunen ein. Wir haben eine Landesregierung, die dafür im Koalitionsvertrag eigentlich versprochen hatte, wir finden eine Lösung. Da wird aber seit Ewigkeiten Ping-Pong gespielt zwischen den Länderebenen und der Bundesebene. Und dann gibt es natürlich Bundesländer, die haben das Problem nicht so dringend oder die haben es wie Hessen zum Glück irgendwann angepackt und haben es irgendwie gelöst, als die Zinsen noch niedrig waren. Aber da sind wir genau an so einem Punkt, wo auch ich, also ne, es ist ja nicht, dass Menschen, die in einer Partei sind, dann hinterher 100% zufrieden sind mit dem, was ihre Leute in Verantwortung für Politik machen. Ganz bestimmt nicht. Ja. Also
ich bin auch nicht mit allem 100% einverstanden, was unser Berufsverbandvorstand so entscheidet. Da denke ich manchmal, um Gottes Willen, hätte ich jetzt anders entschieden. Ja. Aber wurde eben so abgestimmt.
Ja, ne? Genau. So. Das ist so der, also ich mag diesen Spruch, Politik ist die Kunst des Möglichen, nicht so richtig gerne, weil es ganz oft genutzt wird, um damit eine gewisse Trägheit und Faulheit zu kaschieren. Hm. Aber letztendlich ist der Kompromiss wirklich die Mutterstube der Demokratie, weil wir müssen uns halt verhandeln. Jeder möchte was anderes und jeder muss irgendwie ein bisschen zu seinem Recht kommen und nicht der eine komplett und der andere dafür
das
gar nicht.
Das sind so die Kompromisse, ne? Und jeder knirscht, aber irgendwie haben wir eine Lösung, wo alle mitgehen können.
Genau, und das ist sozusagen die schlechteste Form des Kompromisses. Mhm. Man findet den kleinsten gemeinsamen Nenner, den alle noch tolerieren. Die Idealform ist natürlich irgendwie eine Lösung, also eine Synthese und nicht einen Kompromiss zu finden und zu sagen, wenn wir das alles sozusagen zusammenschmeißen, kommt eigentlich raus, dass wir folgende Dinge tun müssten, aber davon muss man dann eben auch die Mittel haben und eins der Mittel, was im politischen Alltag ganz oft fehlt, ist Zeit, weil ganz viele Dinge halt einfach wirklich dann auch in schnellerer Folge entschieden werden müssen. Und das kennt man selber, wenn man unter Zeitdruck ist. Manchmal braucht man eine Deadline, um fertig zu werden.
Siehe
Ja, wer war es ins Team?
Karnevalskostüm.
Aber manchmal kommen dabei dann eben auch nicht die ganz großen Würfe raus. Und während ich beim Nähen immer sage, besser fertig als perfekt und nicht fertig, ist das halt, also natürlich muss man in der Politik handlungsfähig sein und das heißt dann Entscheidungen treffen, auch wenn die nicht perfekt sind. Aber ein bisschen mehr Perfektionswollen würde ich mir auch manchmal wünschen. So ein bisschen mehr Sorgfalt bei ganz vielen Dingen und vor allen Dingen wirklich deutlich bessere Kommunikation mit Bürgern. Und da zähle ich mich dazu. So, weil ich bin letztendlich ja auch immer noch eine Bürgerin dieses Landes. Das Einzige, was mich von anderen Bürgerinnen unterscheidet, ist, dass ich mich halt entschieden habe, irgendwie ein bisschen politisch zu engagieren. Und habe dabei ja bis jetzt auch nur ein parteiintern gewähltes Amt und kein vom Bürger gewähltes Amt. Aber das ist ja der einzige Unterschied. Und ich stehe da halt auch immer mal wieder und denke so, was machen die da bitte in Berlin? Ja. Und dann kriegst man aber eben der Vorteil, den ich dann habe, ich krieg dann halt
Die
doch
Erklärung.
eben, wenn ich lange genug nachhake, so ein bisschen Erklärungen aus dem Inneren der Maschine, wo du dann sagst, okay, ja, gut, finde ich immer noch nicht gut, aber jetzt kann ich es nachvollziehen. So, aber das ist was, was man deutlich besser machen muss insgesamt, ja.
Und ich finde, das macht dann auch weniger hilflos, wenn man Dinge besser nachvollziehen kann. Das geht uns ja, um wieder zurück zum Nähen zu kommen, ja auch manchmal so, ne? Manchmal steht man vor so einer Anleitung, versteht gar nichts. Und wenn
Border,
man
we're looking at you.
nicht nur
Ja,
Border.
aber das ist immer mein Paradebeispiel.
Ja, und, ne, und dann, wenn ein jemand sagt, Mensch, guck, das ist so und so gemeint, ne? Und dann erhält sich so ein bisschen. Man denkt so, okay, habe ich eigentlich keine Lust, so zu verarbeiten, aber jetzt verstehe ich zumindest, was sie so meinen. Und jetzt weiß ich, was sie wollen. Und jetzt finde ich meinen eigenen Weg. Also, ich finde immer schönste Beispiele, ein Ärmel geschlossen einnähen oder eben offen einnähen. Das ist immer so ein Ding. Dann gibt es ja so Haltungen dazu. Und da findet man seinen eigenen Weg. Ne? So, und so ist es, das ist, finde ich, auch sehr menschlich. Und fand eigentlich, was du vorhin so gesagt hast, dass unsere Community in der Lage ist, vernünftig miteinander zu sprechen, auch wenn sie nicht der gleichen Meinung ist. Da gebe ich dir recht. Da könnten andere Communities eben davon lernen, zum Beispiel die politische. Und im Endeffekt haben wir natürlich mit jedem Post und mit jeder Story die Chance, auch das vorzuleben. Ne? Und da muss man gar nicht viele Follower haben. Der Algorithmus funktioniert nicht nach Anzahl der Follower unbedingt. Also schon auch ein bisschen, aber nicht nur. Was mir letztens aufgefallen ist, dass der Algorithmus sehr verrückt sein kann, als wir eine Sockenstrick-Challenge für das Jahr ausgerufen haben, ganz blauäugig, die Grit und ich, und wir auf einmal, bumm, Instagram, also unsere Bubble zumindest gesprengt haben für einen Moment. Das war echt irre, was da los war, ist echt verrückt. Da habe ich gesehen, aha, okay, das ist nicht die Anzahl der Follower, so viel habe ich nicht, ja? Sondern es ist auch manchmal das Zusammenspiel aus dem Netzwerk, aus der Community, ne? Und wenn dann jemand das sieht, das liked und das weiterleitet, egal wie viele Follower der hat, aber es wurde geliked und weitergeleitet. Und so, finde ich, kann man sich auch politisch auch engagieren, indem man eben Dinge, ne? Also gerade hier, du hattest vorhin so gesagt, ne? Lügen ist so ein bisschen gesellschaftspolitisch einfacher geworden, als es noch vor 10 Jahren war. So können wir auch, ne, wenn wir Dinge teilen, die vielleicht auch mal nichts mit Nähen konkret zu tun haben, aber wo wir überzeugt sind, das ist die richtige Information und nicht so ein komischer Schwurbelquatsch, der manchmal, also, ja, den man eigentlich sofort erkennen kann, aber manchmal weiß man es ja auch nicht. Aber ich zum Beispiel, wenn ich in meinem Fachgebiet Informationen sehe, wo ich denke, die sind richtig mal gut aufgearbeitet, dann teile ich das total gerne. Oder wenn ich auch Infos sehe, wo ich denke, um Gottes Willen, das, ne, so, dann teile ich die auch und sage, um Gottes Willen, glaubt bitte dem nicht, das ist in der Realität anders. Und so verbreitet sich's. Aber dann, ne, und so kann jeder so ein bisschen profitieren. Und das ist auch, finde ich, eine Art politischer Prozess. Und da finde ich unsere Community manchmal ein bisschen zu zaghaft.
Das kann sein, ja, aber das ist vielleicht auch nochmal sich so bewusst zu machen. Also natürlich gibt es Accounts, die haben, weiß ich nicht, Millionen von Followern, die haben natürlich einen ganz anderen irgendwie Impact dann. Aber jeder von uns hat ein Netzwerk, sei es jetzt online oder, also ne, in unserem Fall meistens Instagram. Ein paar Leute sind ja auch immer noch
Oder auf
auf
dem Blog oder Facebook
Facebook
oder
unterwegs. Manche Leute
TikTok.
bloggen immer noch, manche
Ja.
sind bei TikTok mittlerweile. Wenn man da jetzt nochmal den Kreis von Menschen dazu rechnet, die man halt so kennt, Familie, Freunde, Bekannte, Arbeitskollegen, dann haben wir alle eigentlich schon einen relativ großen Kreis von Menschen, die wir kennen, wo wir ein gewisses Standing haben und wo man eben auch mal in irgendeiner Form eine Botschaft platzieren kann. Die fällt nicht immer überall auf fruchtbaren Boden, aber jeder von uns kann halt sozusagen sein Stückchen dazu beitragen, diesen toxischen Mist daraus zu halten oder zumindest dem was entgegenzusetzen. Und ich glaube, das ist uns manchmal gar nicht bewusst. Wir fühlen uns dann auch da wieder so, ja, ist ja, macht ja keinen Unterschied,
Ob ich da was sage
ob
oder
ich
nicht,
da
ja
was
genau.
sage
Doch
oder nicht.
macht
Und
es definitiv.
das ist halt nicht richtig.
Ja.
Weil wenn wir alle was sagen, wenn eben in so einer Stadt wie der, aus der ich komme, in Hagen, auf einmal 5000 Leute für die Demokratie auf die Straße gehen, dann macht das was mit uns allen. Was Positives. Ja? Wenn wir uns aber nicht trauen, den Mund aufzumachen, gegenzuhalten und zu sagen, das finde ich nicht mehr richtig oder das ist nicht kompatibel mit dem, was in unserem Grundgesetz steht, dann zieht natürlich diese Erzählung der Rechtsextremen, dass die schweigende Mehrheit ja eigentlich ihre Meinung vertritt, doppelt und dreifach. Und das weigere ich mich tatsächlich nach wie vor zu glauben, dass die schweigende Mehrheit in Deutschland wirklich eine rechtsextreme Regierung gerne hätte oder auch nur eine rechtsextreme Ausrichtung dieses Landes. Und insofern ist jeder, der sich für demokratische Dinge einsetzt, der sich für Herzensthemen einsetzt, der sich für Gerechtigkeit einsetzt, der sich für die Rechte aller einsetzt, eigentlich ein Riesengewinn.
Ja.
So, und ne, das ist, und so wie ne, man, also dieser Spruch, alles Private ist politisch, also natürlich ist eine Kaufentscheidung, wo kaufe ich meine Wolle, welche Wolle kaufe ich, ja,
Oder
oder wo
welchen
kaufe
Stoff
ich
auch?
meinen Stoff, wie viel von meinem Stoff kaufe ich? Welche Stoffe setze ich frei und mache anderen Menschen damit
Glücklich.
eine sehr große Freude, wie der Kranichstoff, den ich gerade an meinem Tellerrock anhabe. Das sind natürlich auch alles kleinere und größere Handlungen, die Einfluss zumindest auf das eine einzelne kleine Netz haben, aber so wie
Ja.
ne, wenn man einen Stein ins Wasser wirft, die kleinen Vibrationen, die Kreise ziehen sich über den ganzen See. Und das vergessen wir, glaube ich, gerne. Oder es wird uns auch nicht beigebracht, daran zu glauben. Es
Ja.
ist aber, glaube ich, ganz wichtig, dass man daran glaubt, dass jede Handlung zum Guten einen Effekt hat. Auch wenn man ihn nicht gleich sieht.
Ja.
Gott, jetzt klinge ich so, als ob ich Pastorin wäre. Aber es ist tatsächlich, also bin ich nicht, habe ich auch nicht vor. Aber ich sage immer meinen Teilnehmern, wenn ich mache ja am Ende dieses Integrationskurses, gibt es ja mal so ein, noch 100 Stunden Geschichte und Politik Deutschlands. Und mein Standardspruch ist da immer, jede Demokratie ist nur so gut wie ihre Bürger und Bürgerinnen. Und das ist leider so. So, also je mehr Druck wir aufs politische System geben, je mehr die Politik weiß, okay, uns wird auf die Finger geguckt. Ja, unsere Bürger sind engagiert. Die gehen nicht nur alle 4 oder 5 Jahre wählen, sondern ja, die informieren sich, die gehen in die Ratssitzungen, die gehen in die Bezirksversammlungen, die kommen, wenn Gemeinderatssitzung ist, und die reden mit einem. Ja, dann ist das halt was anderes, als wenn solche Sachen selbst auf der kommunalen Ebene, die ja alle öffentlich wären, wo ich ja hingehen kann als Bürger, wenn die natürlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden, weil die Bürger nicht hingehen. Ja, dann.
Das erinnert mich an eine Sitzung im letzten Jahr vom Jugendhilfeausschuss in Göttingen, die unter anderem auch Dinge besprechen wie Kindergartenplätze und so Kram. Und an dem Tag ging es um die Kürzung der Kindergartenplätze und wir sind einfach alle mit unseren Kindern dahin gegangen, also mit unseren Kindergartenkindern, die natürlich auf keinen Fall leise bei so einer Sitzung sind, weil es gibt zu Beginn dieser Sitzung immer eine öffentliche Befragung von Menschen, die da sind. Man darf dann ins Mikro treten, die geht normalerweise 10 Minuten. Wir haben die an dem Tag auf 1 Stunde ausgeweitet und dann hat der Sitzungsleiter gesagt, er beendet die jetzt und eigentlich ist die Befragung so lange zu machen, bis jede Frage gestellt ist, aber er hat dann gesagt, er beendet sie jetzt. Und ich glaube, wir haben da ein sehr deutliches Zeichen gesetzt an dem Tag, dass wir nicht einverstanden sind mit der Kürzung.
Ja, aber das ist eben schon, ne, Dasein zeigen, ja. Stimme erheben ja. und sagen, ja. so nicht.
Und wir waren vielleicht, waren jetzt auch nicht die Riesenmasse, waren vielleicht so, ich lass mal sagen, vielleicht so 15 Eltern und jeweils 2 Kinder ja. an der Hand, quasi gefühlt so ungefähr. Ja. Aber die Lautstärke hat ausgereicht.
Ja. Ja.
Ich glaube, die haben gewusst, um was es geht.
Ja.
Die können sich deswegen Geld jetzt auch nicht aus den Rippen schneiden, aber da sitzen ja auch wiederum Menschen von allen Fraktionen dort. Und ich hatte schon das Gefühl, also auch ne, nach der Sitzung sind noch Leute auf uns zugekommen, also die dann quasi den weiteren Punkt geschwänzt haben und hinterher auf uns ja. zugekommen sind. Zum Beispiel die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Göttingen ist zu uns gekommen, zu uns Frauen gesagt, ja, was hat das eigentlich für eine Auswirkung auf die Gleichstellung,
ja, okay.
wenn ich mein Kind, wenn ich ne, mein Kind ja. nicht in der Betreuung habe, habe ich dann gleichberechtigt, mein, ne, kann ich gleichberechtigt machen wie mein Mann
ja.
oder wie mein Partner, der eben nicht für die Care-Arbeit zuständig ist. Genau, also das war super interessant und das ist zum Beispiel vielleicht nochmal so zum Abschluss ein schönes Beispiel, wie man so bei so einer Sitzung eben was beitragen kann, weil ganz viele von solchen Ausschusssitzungen haben am Anfang eben genau diesen Frageteil. Und genauso könnte man auch, was weiß ich, zur Ausschusssitzung über Gesundheitswesen gehen, so.
Verkehrsplanung,
alles Mögliche.
Stadtentwicklungsplanung,
genau,
die Bildung, sind, also Schulausschuss, auch da.
Die sind öffentlich und auch in einem gewissen Rhythmus, sodass man abschätzen kann, wann wird die nächste sein.
Ja.
Ne?
Ja.
Dass man das da ganz gut da eigentlich hinkriegt. Ja.
Und tatsächlich gibt es ja mittlerweile, also natürlich ist es immer gut, man ist da, wenn man was kommunizieren will, wenn man einfach nur sozusagen, ich möchte auf dem Laufenden bleiben, gibt es ja durchaus Kommunen mittlerweile, die ihre Sitzungen streamen, also zumindest die Ratssitzung, sind noch nicht so viele, aber es sind ein paar, sodass ich auch tatsächlich das Ganze irgendwie zu Hause im Stream verfolgen kann, dann bin ich natürlich nicht in Präsenz da. Dann sind natürlich so Effekte wie das, was du gerade geschrieben hast, nicht möglich.
Wir haben ein bisschen die Sitzung gecrashed.
Das war aber der Sinn der Sache. Das ist ja euer gutes Recht.
Ja.
So, ne? Also das, dafür ist das ja da. Und es gibt in den meisten Städten auch irgendwie einen Ausschuss für Bürgerbeteiligung, wo man eben auch einfach Ideen platzieren kann. Und die meisten Städte haben eben auch, bei uns heißt das ALRIS, das ist das Informationssystem für die Ratsarbeit. Und da gibt es einen öffentlichen Teil, wo jeder Bürger darauf zugreifen kann.
Mhm.
So, wo man sich eben auch einfach informieren kann und auch mal sehen kann, mit was für Material dann Menschen zu kämpfen haben, die dann eben in einem politischen Amt sind und sich auf so eine Sitzung dann vorbereiten müssen und da dann Akten fressen müssen vorher. So.
Ja.
Da weiß man auch, dass das manchmal nicht unbedingt vergnügungssteuerpflichtig ist, aber eben wichtig.
Ja, ja.
So, und sich einzumischen für das, was man selber richtig hält, das ist super wichtig, weil im Moment sind einfach Leute sehr laut und dominieren sehr, die uns als Gesellschaft nicht gut tun und nicht weiterbringen und dem müssen wir was ins Gegensetzen.
Ja,
ja. Auch zum Beispiel in unserer Näh-Community.
Absolut. Um dann noch ein letztes Thema aufzubringen, wo ich so das Gefühl habe, unsere Community wird dort falsch verstanden oder vielleicht auch gar missbraucht. Ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist. Es gibt ja gerade so, ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast, so den Trend, dass man zum Hausfrauendasein zurückkehrt. Das hat auch einen Namen, habe ich jetzt natürlich wieder
vergessen.
Treadwife. Ja, danke, du weißt es natürlich. Und da habe ich so das Gefühl, dass so unser Selbermacht-Ding, für das aus dieser, ne, dass das aus diesem, und das ist ja ein, also man muss wissen, diese Accounts, wenn man sich, also diese großen Accounts, wenn man anguckt, die gehören zum rechten Spektrum, ne, muss man einfach sagen, oder zu einem sehr starken religiösen Spektrum. Also die ganzen Accounts aus Amerika gehören meistens zu einem sehr stark religiösen Spektrum hier in Deutschland.
Fundamentalistisch.
Fundamentalistisch, Amish People, whatever. Und hier in Deutschland, die großen Accounts sind eher rechts, orientiert, wenn nicht gar sogar rechtsradikal. So steht mir nicht zu, das immer so einzuschätzen, aber ja, manche verhehlen ja auch nichts, ne? Und da habe ich schon das Gefühl, dass so dieses Selbermachen, ne, so missbraucht wird für diese Blase, wo wir auch ein Statement setzen können und sagen können, nur weil ich meine Kleidung selber nähe, heißt es nicht, dass ich das, dass ich meine Unabhängigkeit an einen Mann zurückgeben
Nee,
möchte, ja.
ja. Nee, eben genau das
Ja.
Gegenteil ist ja der Fall.
Ja.
Also es ist, das habe ich ja vorhin schon vielleicht angerissen, dass, also ich sehe das immer als Selbstermächtigung. Bin jetzt jemand, der eigentlich quasi schon immer gefühlt nicht eine Normgröße hatte und eigentlich immer das Problem hatte, dass die Dinge, die ich gerne tragen wollte, entweder in meiner Größe nicht da waren oder also ich meine, das Einfachste ist dann immer, es ist in ihrer Farbe nicht da, weil Farben ändern sich halt mit der Saison, ist dann halt blöd, dann weiß man, man muss mal 2 Jahre warten. Aber wenn ich selber nähe, kann ich das sofort ändern, das Problem. Aber wenn man halt eben jemand ist, der zum Beispiel echt ein Größenproblem hat, das ist einfach eine Form der Selbstermächtigung zu sagen, so, und ich möchte aber trotzdem so ein Kleid tragen, auch wenn die Konfektion das nicht hergibt, dann nähe ich es mir eben selber. Ne? Und ich kann das total verstehen, was du beschreibst. Ich folge schon ewig, also wirklich auch von lange vor Corona, so 2, 3 amerikanischen Accounts, die tatsächlich nicht aus dieser Tradwife-Ecke kommen, überhaupt nicht, aber eben sehr stark DIY und so ein bisschen in die Prepper-Ecke gerückt
Ah,
sind im Laufe der Jahre, so be prepared und so. Die sich auch gefühlt immer mehr also anstatt zu sagen, also die sehen, unsere Gesellschaft verändert sich, aber anstatt zu sagen, ich mische mich ein, dann sagen so, nee, ich bereite mich lieber
auf
auf die
dem
Apokalypse
Ernstfall, ja,
vor.
auf Ernstfall vor, ja.
So, und das ist ja, glaube ich, auch nicht das, was unser Ziel ist, aber unser Ziel ist ja schon irgendwie, sich so ein bisschen aus diesem kapitalistischen Konsumrat zu befreien. Und das ist, finde ich, ein radikaler Akt. Der tatsächlich wenig mit rechten, feuchten Träumen von traditionellen Rollenbildern was zu tun hat. Allerdings, da gebe ich dir total recht, da könnte man durchaus mal anders und lauter drüber diskutieren.
Ja, und
So.
auch sich lauter abgrenzen und
Ja.
sagen, damit habe ich nichts zu
Nee,
tun, ne? So,
damit habe ich auch nichts zu tun.
ich bin hier ein eigenständig denkender Mensch und genau, ich nehme dieses DIY, um mich selbst zu ermächtigen, ne?
Ja.
Das Thema habe ich auch schon mal angerissen mit der Maike Rentsch-Bergner, als es um ihr Buch geht, Abschaffung der
Ja.
Problemzone, wo
Ja.
so ein bisschen sie in dem Buch auch diese Haltung vertritt, zu sagen, das ist eine Selbstermächtigung, eine Befreiung von, und auch ein feministischer Akt, wenn man jetzt mal bei Frauen
Ja,
bleibt,
ja.
aber auch die Herren, nähenden Herren und strickenden
Ja.
Herren, die hier zuhören, sollten da angesprochen sein,
Ja.
weil auch
Für die ist das ja
Männer
noch
sich
ein
emanzipieren,
radikalerer Schritt
absolut, Männer
aus
sich
dem Rollenbild
emanzipieren,
raus.
ganz genau,
Ja.
ganz genau. Männer sich dadurch eben auch emanzipieren, das finde ich total gut. Und genau, eben diese Rollenbilder dort verkehrt sind. Ne? Und das finde ich, ja, da sind wir nämlich eigentlich auch politisch etwas ungewollt, wird da unsere DIY-Ecke nämlich gerade ein bisschen versucht, sich so unter den Nagel zu
Ja,
reißen.
und
Und da müssen wir
das sind wir
vorsichtig sein.
nicht,
Und ich
ja.
finde auch, da sollten wir achtsam sein, wen wir da so folgen, wenn wir so neue, ne, man ist ja so, ne, wenn man guckt ja immer mal nach neuen Inspirationen, neuen Anregungen. Seid da achtsam. Bei diesen Accounts, die das eben nutzen, um eigentlich ihren rechtspopulistischen
Ja.
Gedankengut Raum zu geben, dass die
Ja.
Frau zurück hinter den Herrn gehört. Wobei ist das
Genau.
eigentlich rechtspopulistisch, aber irgendwie ein bisschen schon zwischen, aber eben konservativen, sehr stark
Ja.
konservativen, die Frau zurück an den Herrn, am besten Wahlrecht noch entziehen und genau, die Männer wieder ganz alleine machen
Ja.
lassen. Und meiner
Das.
Erfahrung nach sind eben auch zum Beispiel unsere Männer in der Community dort auch, setzen dort ein deutliches Zeichen und sagen, nee, das wollen wir gar
Ja,
nicht. Ja.
genau. Und also natürlich sind Frauen ja sozusagen jahrhundertelang mit den ganzen Aufgaben, die sie im Haushalt übernommen haben oder die man ihnen aufgebürdet hat,
Aufgebürdet, genau.
einfach so erschöpft oder so voll mit Arbeit gewesen, dass eben kaum Zeit blieb, sich auch nochmal einen klaren Kopf zu machen über die eigene Lebenssituation, so, ne? Und da geht das ja hin. So, wenn
Ja.
ich diejenige bin, die halt irgendwie zu Hause alles wieder fein macht, ja, und dann eben das Brot auch noch, also den Sauerteig noch 18 Stunden führt, damit dann der Herr ein knackiges Brötchen morgens frisch aus dem Ofen kriegt, so. Das ist ja Beschäftigungstherapie, damit ich nicht merke, in was,
Na, ich finde vor
dass
allem auch
ich unter Druck
Isolation.
wäre. Ja, genau.
Isolation auch ein
Isolationshaft,
Stück weit, ja.
ja.
Ne?
So, und nochmal, also zwei und zwei tun das gleich und das in dem Fall vielleicht Brot backen und das hat aber gar nicht die gleiche Intention und auch
Ja.
nicht die gleiche Wirkung. Es ist halt wirklich was anderes, ob ich sage, ich nehme meine Kleider selber, weil ich möchte Fast Fashion nicht mehr unterstützen, weil das einfach nicht nachhaltig ist und unseren Planeten schädigt. Ich nähe selber, weil ich dann Kleidung schaffe, in der ich mich wohl und empowered fühle.
Ja.
Das ist hat auch nichts mit Eitelkeit zu tun, sondern einfach mit dem Wissen, wenn ich mich gut fühle in meiner Kleidung, bin ich einfach wirkungsvoller.
Ja.
Ich fühle was in bestimmten Klamotten und manche empowern mich und manche eben nicht. Und wenn ich, weiß ich nicht, meinen eigenen Garten habe, in dem ich Gemüse anbaue, dann habe ich natürlich ein bisschen irgendwie meine Ernährung mehr unter Kontrolle, als wenn ich das alles einkaufe und oder mich halt viel mit Convenience-Produkten ernähre. So. Und mache ich das jetzt, weil ich das Gefühl habe, das ist ein Weg, mich in einer Gesellschaftsordnung oder einer Wirtschaftsordnung in diesem Fall zu bewegen, die ich für ausbeuterisch halte. Und ich dann sagen kann, je mehr ich selber mache, desto mehr ziehe ich mich raus aus diesem
Ja,
System. Das
ja.
ist meine Motivation, so zu sagen, es einfach in der Modeindustrie herrschen Arbeitsbedingungen, die möchte ich nicht unterstützen. In der Lebensmittelindustrie zum Teil auch.
Ja.
So, jetzt habe ich keinen großen Garten.
Vor allem für Tiere herrschen dort
Genau,
Arbeitsbedingungen, die will man vielleicht
ne?
nicht unbedingt
Ja,
unterstützen.
genau, das auch. Aber da sind meine Mittel so ein bisschen begrenzter, mich da sozusagen auf die ich versuche das soweit es geht selbst zu machen, zurückzuziehen. Und das ist was ganz anderes als zu sagen, ja,
Ich
Frauen,
unterwerfe mich,
ja
vielleicht so.
genau, ich bin ab jetzt die Dienerin
Ja.
aller anderen, die in diesem Haus leben,
Ja.
und erledige eben alles an Care-Arbeit und
Ja.
mache das auch noch möglichst kompliziert so.
Ja. Und ich finde, ich will das gar nicht abwerten, das kann ein Deal sein, der funktioniert im Paar. Ne, wenn das Paar sich darauf einigt, dann ist das ja auch ein Prozess. Ne? Aber hier, also nur damit ihr den Unterschied nennt, dass ihr jetzt denkt, Mensch, aber ich habe mich immer wohl gefühlt so in der Rolle. Kein Problem. Ne? Sondern hier wird es politisch
Genau.
instrumentalisiert und da muss man eben aufpassen. Das eine ist, dass ich einen Deal schließe in meinem Paar und sage, hey, das passt bei uns gut, dieser Deal. Ne? Und darauf können wir uns verständigen. Wie gesagt, wir hatten es vorhin schon angedeutet, Kompromisse finden überall statt.
Naja,
So.
es ist auch.
Und aber was anderes, als wenn es politisch instrumentalisiert wird, wenn es gar keinen Deal mehr gibt irgendwann, sondern es klar ist, das ist deine Rolle und bitte nicht nach links und nach rechts. Und jeder, der nach links und nach rechts geht, wenn man die feministische Bewegung anschaut, in ihren Beginnen, ja, da wurden Frauen ins Gefängnis gesteckt und ermordet. Ja. Weil sie sich, ne, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, so, weil sie
Doch.
eben, ja,
Also
vielleicht,
ich meine,
ja,
man
doch
muss
wieder,
halt,
doch wieder, doch wieder kann man sich vorstellen, ne? Es gab mal eine Zeit, wo man sich nicht vorstellen kann, aber jetzt wieder. Und das muss man sich vor Augen führen, dass, ne, das ist der Unterschied. Aber gut,
Genau, aber
das
ich finde,
Thema wollte
das
ich
hast
noch
du
angehen,
sehr, das
ja.
hast du, finde ich, sehr gut gerade auf den Punkt gebracht. Das ist was anderes, ob das zwei Menschen miteinander aushandeln und tatsächlich hat das eine gewisse Praktikabilität zu sagen, okay, du machst das, ich mach das. Ja, und wir müssen nicht dauernd jonglieren, weil jeder die Hälfte von einem macht. Aber es ist halt was anderes, ob das eine Wahl ist und man das jederzeit, also dass eine
Auch
Wahl ist,
hinterfragen kann.
die jederzeit reversibel ist, oder ob das die einzige Möglichkeit ist. Und das ist ja, glaube ich, so, also in die Richtung geht dann ja einfach dieses sehr traditionelle Rollenverständnis von konservativen, fundamentalistischen Christen oder auch Fundamentalisten anderer Religionen.
Ja.
Also, ne, wenn wir jetzt nochmal einmal ganz kurz irgendwie nach Afghanistan gucken, wo
Ja,
Frauen
ja.
aufgehört haben zu existieren quasi. Und das ist schon, ja, nur weil ich auch Brot backe oder auch meine Kleidung selber nähe, unterstütze ich das nicht
Ja,
in keiner Weise.
und das darf, dürfen wir durchaus lauter
Ja,
sagen. Ja.
definitiv. Genau.
Okay.
Also hier sitzen nur selbstbestimmte
Zumindest die eine Entscheidung getroffen haben, ne? Also
Genau.
irgendwie.
Die sich diese Wochenenden rausziehen können
Ja.
zu Hause, auch wenn es ein Kämpfchen ist manchmal.
Ja. Und die aber zu Hause auch Menschen sitzen haben, die das ermöglichen. Ne?
Genau.
Genau.
So.
Muss man auch so sagen. Also
Das
ich würde nicht
stimmt.
hier sitzen, wenn mein Mann mir das nicht ermöglichen würde. Ne? Wenn der sagen würde, nee, mach ich nie oder keine Ahnung was, kein. Das spielt in unserem, in meinem Lebensalltag mit meinem Mann so wenig eine Rolle, dass ich manchmal nicht nachvollziehen kann. Aber oder es mir schwerfällt, weil mein Mann und ich da sehr demokratisch verhalten, immer wieder gucken und immer wieder neu sprechen. Und das meinte ich eben vorhin, das ist eine Wahl, die wir treffen. Und manchmal geht die Wahl auch gegen mich aus. Ne? Also jetzt zum Beispiel im Sommer wird er für eine Dienstreise in Japan sein. Und wenn er schon mal dort ist, hat er gesagt, wenn das Flugzeug einmal eingeflogen ist, will ich gerne noch eine Rundreise dort machen im Anschluss. Ja, und dann ist quasi die Entscheidung für ihn und ich bleibe 2,5 Wochen, also nicht bloß 3 Tage, 2,5 Wochen allein zu Hause mit den Kindern. Und das ist okay, weil wir es gemeinsam so entschieden haben. Ja? Und da sage ich jetzt nicht, juhu, mein Mann ist 2,5 Wochen weg, mal Gott sei Dank, sondern ich denke mir so, boah, es wird schon hart so, aber auf der anderen Seite gibt es mir einen Teil, der sich freut für ihn, dass er die Chance hat. Ne? So. Auf der anderen Seite der Welt eine ganz andere Kultur, einen ganz anderen, ne, so Vibe erleben zu dürfen. Okay, mit Blick auf die Uhr und die wertvolle Nähzeit und irgendwie will ja
Das
Alex
ist
ja
eine
hier.
wunderbare Form der Prokrastination.
Alex, weiter an ihrem Faschingskostüm arbeiten. Habe ich mir überlegt, zum Beispiel das letzte Mal, wo du nicht da warst, hatte ich so ein This or That gemacht. Und das ist jetzt ein Jahr so, habe ich das mit dem einen oder anderen Gast gemacht. Und vorhin hatte ich aber die Situation, dass mir die Victoria, die war auch schon mal Gast im Podcast, einen Nähhack gezeigt hat, den ich noch nicht kannte. Und sie war völlig fertig, dass ich den noch nicht kannte, nämlich wie man eine Overlocknaht auftrennt, ohne dass man da stundenlang dran rumkämpft, war richtig mega, habe ich heute gelernt. Und dann habe ich gedacht, das wäre eigentlich ein schöner Abschluss für den Podcast dieses Jahr. Dein liebster Nähhack quasi. Also was quasi, ja, wo du sagst, ach, darauf greife ich immer wieder hin zurück, weil einfach geil.
Also ich glaube, ich bin ja irgendwie jemand, der gerne Fehler 100 Mal macht. Also ich habe mal ganz am Anfang gelernt, dass die beste Art und Weise, wirklich sauber Nähte aufeinandertreffen zu lassen. Also wenn ich jetzt, was weiß ich, die Seitennaht vom Oberteil genau auf die Seitennaht vom Rockteil treffen lassen will, dass das eigentlich die geschickteste Art und Weise ist, erstmal nur diese Stelle zu nähen. Also das zu pinnen mit Stecknadeln und dann wirklich nur
Das
sozusagen drei
kurze Stück.
Zentimeter über dieses Stück drüber zu nähen, zu gucken, ist das okay? Und wenn es okay ist, dann nähe ich jetzt die ganze Runde.
Auch ein schöner
So,
Hack eigentlich.
anstatt halt an einem Ende der Naht anzufangen, das da in der Mitte vielleicht zu versaubeuteln, das aber erst zu merken, wenn man auf der ganz anderen Seite der Naht ist. Wenn man denn da wirklich so 150-prozentige Perfektion erreichen möchte. Manchmal möchte ich das und meistens ist es mir egal. aber das fand ich eigentlich eine ganz gute
Ja,
Sache.
cooler Nähhack auf jeden Fall.
Genau,
Ja,
so.
weil ich habe dann gedacht, das ist so cool, wir reden so selten über unsere Nähhacks, wir machen die einfach.
Ja,
Und dann ist
manchmal ist
eigentlich
einem
mal,
das aber auch gar nicht bewusst, weil so handwerkliches Wissen ist ja so oft so vorbewusst, so, ne, was man sich so angewöhnt hat. Da müsste man echt nochmal, ich mache bestimmt auch andere Sachen noch
Aber das ist
mehr
ein
so.
cooler, ist auf jeden Fall ein guter Start in dieses Jahr mit den
Genau, auf
Nähhacks. Das
alle
ist
Fälle. Auf alle Fälle,
genau,
ja.
wenn Stricker zu Gast sind, dann hören wir uns dann die
Ja.
Strickhacks an.
Oh
Alex,
ja.
vielen herzlichen Dank für deine Zeit.
Ja, danke, dass ich mal wieder da sein durfte.
Und das Geklapper und ein Geräusch im Hintergrund, das haben wir jetzt einfach
Das
weg
ist
ignoriert. So ist das hier zur
so.
Annäherung.
Genau.
Und das werden uns die Zuhörer hoffentlich verzeihen. Das
Setz mir
hoffe ich
jetzt mal
jetzt
voraus.
einfach mal nur. Dass sie das verzeihen. Ja, Dann viel Freude noch weiterhin beim Nähen heute.
Dankeschön, Dankeschön. Und euch allen, die ihr zuhört, auch viel Spaß beim Nähen.
Beim Nähen, Stricken oder was ihr auch immer während des
Ja,
Podcasts
genau.
macht. Da wollte ich ja immer schon mal eine Umfrage machen, was so während des Podcasts
Stimmt.
gemacht wird.
Also ich bügel meistens, während ich Podcasts höre. Das
Ah
ist
ja.
so, ja, sonst komme ich da eigentlich quasi nicht zu.
Ich mache das gern beim Putzen. Kopfhörer auf und dann
Ja,
putze ich es auch
okay.
gut so. Dann
Ja.
diskutiere ich auch manchmal mit.
Das war ja auch
Es
manchmal.
geht gut beim Staubsaugen vor allem.
Ja.
Genau, ja, wie spannend. Also, habt's schön gut und vielen Dank für euer Zuhören heute. Vielen Dank fürs Zuhören heute. Wenn euch der Podcast gefällt, dann würde ich mich über ein Abo freuen und über eine positive Bewertung auf iTunes und Spotify. Vielen Dank, bis bald, eure Claudia.